Geschichte, der ist stärker von der Gnosis geprägt, was zum Teil stimmt, aber nur zum Teil. Wir haben in der östlichen Kirche auch einige hervorragende Theologen, und man kann nicht generell sagen, denn die ganze erste Christenheit war ja östliche Christenheit. Nicht Kleinasien, Ägypten, Israel und so. Die andere kam ja erst viel später dazu. Also hier ist das ursprüngliche Christentum gewesen, und da vereinfacht man etwas in der Diskussion. Also ich glaube, man kann weder argumentieren, generell der Nestle-Arnold ist der Inspirierte, noch der Textus Receptus ist der einzig mögliche. So, man wird bei den einzelnen Textstellen, die man bespricht, wird man immer wieder neu überprüfen müssen, welcher kommt hier näher. Also manchmal wird auch von dem Textus Receptus befürwortet, dann wird dann ganz stark ins Feld geführt, dass da bestimmte Bibelstellen seien ja jetzt viel klarer in der Übersetzung, also in der Textus Receptus, also sie sind deutlicher. Ne? Und das Argument ist ja schön, sagt aber nichts dafür aus, was das Ursprüngliche war. Denn gerade in der Textkritik nimmt man das als Kriterium dafür, dass die Jünger, dass sie viel später sind. Weil man sagt, es kommt ja kaum einer auf die Idee, einen ganz klaren Text zu verunklaren. Sondern was eher in der Geschichte passiert ist, dass einer einen Text nicht versteht und dann schreibt er ihn halt so, dass er einfacher und klarer ist. Von daher könnte es sogar ein Argument sein, dass diejenigen, die für uns deutlicher sind, mehr das haben, was wir wollen, dass das eher ein Zeichen dafür ist, dass die hinterher verändert worden sind. Also deshalb, so einfach kann man das nicht machen, aber ich bin jetzt auch nicht zu sagen, der ist vollkommen falsch, der Textus Receptus. Deshalb, ich lese, hier habe ich meine Bibel, habe ich jetzt nicht mit, aber sonst, ich habe im Moment gerade die Schlachter 2000, ich finde die durchaus gut. Obwohl an einigen Stellen würde ich dann sagen, also teile ich nicht die Überzeugung, dass sie diese Textvariante gewählt haben. Ja. Aber vielleicht machen wir dann nochmal ein Seminar über Bibelübersetzungen und so, und dann können wir diese Sachen alle noch mit besprechen dabei. Ja, genau, der hat sich ja auch mit solchen Sachen beschäftigt. Der kann da auch einiges zu sagen. Es gibt ja so zwei große Linien der Bibelübersetzungen, der Ideologien oder der Überzeugungen, die dahinter stehen. Die einen sagen, sie beschätzen so, es muss möglichst textgenau sein, also möglichst genau das, was da im ursprünglichen Text steht, in die andere Sprache zu übertragen. Und die anderen vertreten die Auffassung, dass soll eben äquivalent sein. Also damit meinen sie, sie wollen den Sinn der Aussage am besten in die andere Sprache übertragen.
Ja.
Ja, dass sie eben nicht den Wortlaut, sondern den Sinn. Ja. Und beide Ansätze sind ja nicht ganz falsch, aber beide haben auch ihre Schwächen. Weil wir werden merken, wenn man nur wörtlich übersetzt, das geht gar nicht, weil es für bestimmte Begriffe gar kein deutsches Wort gibt. Das heißt, da muss man unterschreiben. Im Extremfall gibt es dann solche Übersetzungen wie die Konkordante Übersetzung. Die wollen das ganz genau durchziehen. Es wird aber nur unverständlich. Man weiß gar nicht mehr genau, was es bedeutet. Das ist ja bei allen, wenn man eine andere Sprache gelernt hat, merkt man kann das nicht immer wortwörtlich, weil es Wortbilder gibt, weil es grammatikalische Konstruktionen gibt, die in der Sprache einer gar nicht vorhanden sind. Also da ist der Schwachpunkt. Der Schwachpunkt dieser sinngemäßen Übersetzung ist aber, und der scheint mir noch größer zu sein, darin, dass ich ja jetzt darauf vertrauen muss, dass der Übersetzer den wirklichen Sinn und auch alles, was mit dem Sinn zu tun hat, wirklich begriffen und verstanden hat. Aber wie kann ich das? Das heißt, er nimmt mir die Deutungsmöglichkeiten eigentlich weg und lässt nur noch die Deutung übrig, die er darin meint, gemeint hat zu entdecken. Und das scheint mir doch eine größere Gefahr zu sein. Gerade deshalb mögen ja die Leute diese äquivalenten Übersetzungen, weil sie so einfach sind. Denn alle Bedeutungsvielfalt, die im ursprünglichen Text drinsteht, die wird eingeebnet. Plötzlich ist alles klar. Unter Staatsrecht fragt man sich, ja, warum machen die anderen so kompliziert? Ja, die machen es so kompliziert, weil der ursprüngliche Text eben viel mehr Möglichkeiten der Interpretation offen lässt. Und da würde ich sagen, lieber lasst den Bibelleser diese Vielfalt und dann muss er angeleitet werden, dafür herauszubekommen, was da alles drinsteckt, als dass ich von vornherein das schon einschränke, dadurch, dass ich mich nur auf den von mir erkannten Sinn konzentriere. Aber das am idealsten ist ja natürlich, würde man sagen, ist eine Mischung von beiden. Und die meisten der Bibelübersetzungen versuchen ja so eine Mischung. Auch die Schlachterübersetzung ist so eine Mischung. Auch die Lutherübersetzung ist so eine Mischung. Nur natürlich, sie neigen eher zu dem Wortgetreuen und weniger zu dem Sinngemäßen, aber machen natürlich das auch ein bisschen mit rein. Anders geht es ja gar nicht dabei. Das sind also von denjenigen, die als relativ wortgetreu gelten, ist zum Beispiel die Zürcher Übersetzung, die in der reformierten Kirche ja stark verbreitet wird. Dazu gehört auch die Schlachter Übersetzung. Und dazu gehört eben auch die Luther-Übersetzung, dazu gehört die Elberfelder-Übersetzung. Da könnte man sagen, die sind sehr stark daran orientiert. Relativ gut ist auch die ältere Einheitsübersetzung. Die Einheitsübersetzung ist ja von Katholiken und Protestanten zusammen herausgegeben. Die älteren sind aber relativ gut, also von der Übersetzung. Die neueren, da hat die katholische Kirche ihr Vetorecht eingesetzt und hatte jetzt alles, was ihnen nicht passt, dann nach katholischen Gesichtspunkten umgestaltet. Und deshalb die neueren kann man davon weniger empfehlen. Die älteren sind da etwas ausgewogener. Auch die Genfer Übersetzung ist nicht schlecht in dieser Hinsicht. Ältere gab es dann zum Beispiel die Albrecht oder Bruns Übersetzung. Die waren ein bisschen stärker vom Sinngemäßen, aber lange nicht so weit wie, also die Sinngemäßen heute sind dann eher so die Hoffnung für alle oder eben die Neues Leben Übersetzung oder die Gute Nachricht Übersetzung oder Übertragung, müsste man eigentlich besser sagen, nicht? Übertragung. Das sind mehr so diese sehr sinngemäß sein wollenden. Ja, genau, ist es auch. Ist es auch.
Steht da im Vorwort drin, ob es sich um eine sinngemäße oder wörtliche
Übersetzung handelt. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass vorwärts
ist. Ja, naja, normalerweise denkt man daran, Bibel ist Bibel, nicht? Und ja, aber manchmal hilft das, die Perspektive zu bekommen, die der Übersetzer gehabt hat. Und gerade bei diesen Bibelübersetzungen wieder nach gerechter Sprache, Volksbibel, da gehen einem ganz die Augen auf. Plötzlich merkt man, es geht gar nicht nur um Übersetzung, sondern es geht darum, schon eine bestimmte theologische Sichtweise da mit hineinzulegen. Ja, ja, durchaus. Und es erlaubt dann dem normalen Christen nicht mehr, noch selbst zu überlegen, was wollte Gott eigentlich damit sagen, weil der, weil der Herausgeber das schon vorgegeben hat. Und das ist dadurch durchaus noch gefährlicher, als wenn man jetzt denselben Text hätte, aber dann man sich unabhängig davon auch Gedanken machen kann. Na gut, jetzt sind wir schon mittendrin. Ich will ja noch etwas weitermachen mit der Kirchengeschichte. Und da wollte ich zuerst einmal bei der anglikanischen Kirche noch ein bisschen weiter sagen, wie die entstanden ist. Und dann wollte ich noch etwas auf die Gegenreformation eingehen. Also, bei der Geschichte der anglikanischen Kirche, die geht auch auf die Reformationszeit zurück. Also, anglikanische Kirche meint ja die Kirche von England. Und von da aus geht sie auch, von da geht sie aus. Sie geht zurück auf Heinrich den VIII. Heinrich der VIII. In der Zeit der Reformation, also auch in der Zeit Luthers, nämlich genauer gesagt im Jahr 1535, in der Zwischenzeit kamen schon einige der Schriften Luthers und auch der anderen Reformatoren nach England. Die wurden auch dort gelesen, diskutiert, zum Teil übersetzt, zum Teil waren sie auf Latein, sodass die gebildete Bevölkerung das sowieso schon lesen konnte. Sodass dann einzelne, also dass die Idee der Reformation dort verbreitet war. Heinrich der VIII. Hatte sich allerdings bis 1535 eher als Verteidiger des Katholizismus einen Namen gemacht. Bekam deshalb sogar vom Papst einen Orden als Auszeichnung, als Kämpfer für den wahren Glauben. Und seine Probleme entstanden eigentlich dadurch, dass er viele verschiedene Ehefrauen hatte. Und das erste Mal, als er sich von seiner Ehefrau trennen wollte, hat die katholische Kirche noch mitgespielt und hat die Ehe einfach für ungültig erklärt. Weil nach katholischer Lehre darf es ja keine Ehescheidung geben. Und das ist bis heute so. Man sagen kann, ja, da sind sie in einer gewissen Weise biblisch, aber es gibt ja immer einen Ausweg daraus. Und der Ausweg ist einfach, man erklärt eine Ehe als ungültig. Und da gab es dann verschiedene Regeln, die dafür galten. Einerseits war, wenn sie nicht fruchtbar war oder wenn man gar nie zusammen geschlafen hat, was natürlich auch niemand so überprüfen kann, aber wenn man dann sagt, ja, das sei so, dann wird eine Ehe annulliert. Also es gilt nicht getrennt, sondern es ist ungültig erklärt. Und das hat man gemacht. Dann hat er wieder geheiratet und dann hatte er sich in eine andere Frau verliebt, ein Hoffräulein, und jetzt wollte er sich wieder trennen und das war der katholischen Kirche dann nur zu viel und da haben sie ihm das untersagt, haben gesagt, also das geht nicht. Und Heinrich der VIII. Hielt von Kirche nicht so viel, also was machte er? Er gründete seine eigene Kirche und hatte dann den Erzbischof von Canterbury, der höchste Vertreter der katholischen Kirche in England war, hat er jetzt einfach als oberste Instanz seiner neuen, nämlich anglikanischen Kirche, eingesetzt. Und hier merken wir, die Reformation in England hatte ganz andere Ursachen als in allen anderen Ländern. In allen anderen Ländern waren es religiöse Motive, die dazu geführt haben. Hier sind es schlichtweg einfach vollkommen persönliche. Und das zeigt sich auch darin, dass die anglikanische Kirche am wenigsten von all den anderen so durchstrukturiert war. Es war viel stärker eine Reformation von oben nach unten, nämlich vom König, der jetzt beschlossen hat, wir machen was anderes, dann zu der einfachen Bevölkerung. Es führte auch dazu, dass in der anglikanischen Kirche viel mehr katholische Elemente bestehen blieben. Das heißt, wenn man heute den Erzbischof von Canterbury anschaut oder wenn man den anglikanischen Gottesdienst sieht, dann merkt man, das ist noch viel näher der katholischen Messe, der katholischen Auffassung, als das in der evangelischen. Oder noch viel weniger, noch viel mehr als das in der reformierten Kirche. Die Reformierte ist da ja diejenige, die am wenigsten der katholischen Elemente übernommen hat. Aber hier nimmt sie so eine Zwischenposition ein zwischen der evangelisch-lutherischen und der katholischen. Hat also da noch einige Lehren mit enthalten. Der damalige Bischof, Erzbischof Cranmer, ist dann auch einer, der eine neue Kirchenverfassung ausarbeitet. Und die bezieht sich aber in erster Linie auf so Details, meinetwegen Details des Gottesdienstes, des Abendmahlsverständnisses, der Ethik und anderen Dingen mehr. Die Kirchenlehre, das heißt die Dogmatik, bleibt weitgehend katholisch zu diesem Zeitpunkt. Schließlich kommt es dann unter der Königin Maria ab 1553, da ist dann Heinrich VIII. Gestorben, 1553, seine Tochter Maria, die später den Namen die Blutige bekommt, kommt es zur Gegenreformation. Sie regiert eigentlich nur 5 Jahre, aber sie will jetzt wieder den Katholizismus einführen in England. Und das führt dann eben zu starken Auseinandersetzungen. Reformierte fliehen unter anderem auch nach Genf, da wo sie ja mit Calvin zu tun haben, auch nach Deutschland. Nach diesen 5 Jahren wird sie abgesetzt und nach ihr kommt dann Königin Elisabeth auf den Thron von 1558 bis 1603. Und sie ist dann eigentlich diejenige, die die anglikanische Kirche in der Weise prägt, wie wir sie heute kennen. Jetzt wird das Ganze theologisch durchdacht. Es werden auch Theologen eingeladen, unter anderem aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Frankreich, die bei der Reformationsarbeit helfen. Jetzt wird das sogenannte Common Book of Prayer herausgegeben und auch die sogenannten 39 Artikel. Das sind die glaubensmäßigen Grundlagen. Also das ist das Glaubensbekenntnis, die Bekenntnisschriften, so nennt man das auch, von der anglikanischen Kirche. Aber das gab eben dieses Hin und Her, nicht? Also erstmal rein pragmatisch, die Kirche wird getrennt, auch wenn inhaltlich wenig verändert wird. Dann der Versuch, wieder zurück zu reformieren zum Katholizismus und dann unter Königin Elisabeth die Festigung und die systematische Durchdringung der anglikanischen Kirche. Ja, in der anglikanischen Kirche gibt es bis heute eigentlich 3 verschiedene große Gruppen und die entstehen nicht direkt am Anfang, aber dann im 17. Jahrhundert. Und da unterscheidet man zwischen der High Church, also der Hochkirche, so nennt man das dann auch, das ist diejenige, die sehr stark katholisiert. Das heißt, da ist viel mit der Liturgie eine Rolle, viel Wert auf die Kleidung des Priesters, auf den Ablauf des Gottesdienstes und all solche Sachen wieder gelegt. Dann gibt es die sogenannte Broad Church, die entsteht auch dann im 17., noch stärker im 18. Jahrhundert. Das ist diejenige, die mehr wissenschaftlich, in Anführungsstrichen, hinterher liberal ist. Also das heißt, denen kommt es nicht so sehr darauf an, dass man festhält an den Traditionen, sondern offen für Bibelkritik. Das ist auch heute die stärkste Frage. Eigentlich in der anglikanischen Kirche. Und dann im 17. Jahrhundert entsteht auch die Low Church, das sind sozusagen die Erweckten. Das ist die späten, zu dieser Low Church zählt man dann ja unter anderem auch John Wesley, nicht? Daraus entsteht ja der Methodismus aus der Low Church. Also die Erweckten innerhalb der Kirche, da war John Wesley ja einer von denen und als Erweckungsprediger hat er so viele Menschen dann zur Umkehr geführt, das ist dann ja noch etwas später, dass dadurch auch eine eigene Kirche, nämlich die methodistische Kirche entsteht. Aber das ist dann auch ein bisschen später. Also das ist die anglikanische Kirche. Ja, jetzt haben wir eigentlich so alle großen Gruppen in der Reformation kurz besprochen. Wir haben ja angefangen mit den Vorreformatoren, das heißt denjenigen, die evangelische Ideen gehabt haben, aber in der katholischen Kirche geblieben sind. Da war John Wycliffe und Jan Hus und Giacomo Savonarola, die 3 habe ich da vorgestellt. Es gab natürlich auch noch andere. Dann haben wir uns auseinandergesetzt mit der evangelisch-lutherischen Reformation und die nennt man dann eben auch so, evangelisch meint eben lutherisch. Dann haben wir gesehen die reformierte Reformation, eben von Zwingli und Calvin stark geprägt. Und dann haben wir uns mit dem sogenannten linken Flügel der Reformation beschäftigt. Darunter versteht man einerseits die Radikalen in der Reformationszeit, das heißt diejenigen, die eine soziale Revolution vom Zaune brechen wollten. Dazu gehört beispielsweise der Karlstadt oder der Thomas Münzer, dazu gehören auch die Zwickauer Propheten oder der Ulrich von Hutten. Das waren alle solche Leute, die ja unter anderem auch Krieg führen wollten, um dann eine soziale Veränderung durchzuführen. Und dann gehörte zu diesem linken Flügel der Reformation auch noch die sogenannten Täufer bzw. Wiedertäufer, die ja am ehesten mit einer Freikirche zu vergleichen sind, wie wir sie heute kennen. Die wurden größtenteils verfolgt und auch unter den Täufern gab es ja zwei große Ausrichtungen. Die einen, die wir heute auch als sektiererisch empfinden, stark endzeitlich ausgerichtet mit falschen Prophetien und all solchen Sachen. Und die anderen, die dann überlebten, die eher etablierter gewesen waren und dann auch die, die dann eben ihre also Gemeinden gegründet hatten und zum Teil bis heute überlebten. Erst einmal überlebten eben in den Gebieten Deutschlands, in denen die Fürsten ihnen Freiheit eingeräumt haben. Ja, in der Zeit nach der Reformation gab es die zweite Generation der Reformatoren, die haben versucht, vieles zu festigen von dem, was ihre Lehrer gelehrt haben. Und das führte zum einen dadurch, dass dann ausführlichere Dogmatiken entstanden, also man die Sachen genauer aufschrieb. Man sprach dann hinterher auch von der Orthodoxie. Orthodox heißt ja eigentlich Doxa, Gott loben, richtig Gott loben, oder wir könnten sagen die Rechtgläubigen, so hat man es am ehesten übersetzt. Und da gab es eben die lutherische und die reformierte Orthodoxie. Die hatte versucht, all die Ansätze der Reformatoren jetzt bis ins Detail zu durchdenken und auch eine, hier entstehen dann eigentlich erst die ausführlichen Dogmatiken. Eine der ausführlichsten in der lutherischen Reformation, das heißt dann im 17. Jahrhundert, ist dann der sogenannte Hutterus Redivivus. Der wurde dann über 200 Jahre gebraucht als Grundlage der lutherischen Dogmatik. Und es gab dann auch noch andere wichtige dogmatische Werke dieser Zeit. Und beispielsweise kommt aus dieser Zeit die uns heute so bekannte Inspirationslehre. Also so jetzt ganz genau zu definieren, was man unter Inspiration versteht, wird in dieser Zeit formuliert. Was nicht unbedingt bedeutet, dass die Christen vorher nicht an die Inspiration glaubten. Nur in der Zeit davor war es mehr oder weniger selbstverständlich. Im ganzen Mittelalter hätte nie jemand darüber gestritten, ist die Bibel inspiriert oder nicht. Natürlich, war ja jedem klar. Aber in dieser Zeit, als der Humanismus, in der Zeit der Reformation, jetzt den Menschen von seinem Forschen loslösen will, von der Offenbarung der Bibel, wird das grundsätzlich in Frage gestellt. Und so wird dann hier das erste Mal so richtig ausführlich, detailliert, was man genau darunter versteht, ist aufgeschrieben. Diese lutherische Orthodoxie ist auch in mancher anderer Hinsicht für uns, kann uns herausfordern, kann vorbildlich sein. Beispielsweise in der Hinsicht, dass sie über die Eigenschaften Gottes ganz genau Buch geführt haben. Also welche Eigenschaften Gottes werden an welcher Stelle in der Bibel genannt, wie interpretiert man die, wie versteht man die. Also ausführliche Diskussion über manche Dinge, wo wir wahrscheinlich bisher noch gar nicht drauf gekommen sind, uns mit denen zu beschäftigen. Also wenn man dann irgendwelche speziellen Fragen hat, zum Beispiel über Eigenschaften Gottes, dann empfehlen sich gerade diese Dogmatiken der lutherischen und reformierten Orthodoxie. Die hatten dann allerdings auch den Schwachpunkt, dass sie sich sehr stark nur auf die reine Lehre konzentrierten und das ja vor dem Hintergrund der Bekenntnisschriften Luthers oder dann Calvins und Zwinglis und dadurch auch in Einseitigkeiten gerieten und dass sie eben die Lehre betonten, dabei aber das Leben etwas vergaßen. Und als Antwort darauf kam dann ja der Pietismus, der versuchte, jetzt wieder das Leben im Glauben zu betonen und nicht nur die wahre Lehre. Auf der anderen Seite hat diese lutherische und reformierte Orthodoxie auch zu Extremen geführt, die die Reformatoren selbst nie formuliert haben. Also dogmatische Streitigkeiten. Zum Beispiel im Luthertum der sogenannte synergistische Streit. Es ging nämlich darum, welche Bedeutung haben die Werke für das Heil. Und jetzt ist natürlich klar, Luther hat gesagt, nur aus Gnade allein, also keine Werke. Jetzt war dann die Diskussion gewesen, ist denn zum Beispiel die Entscheidung des Menschen, ist das jetzt auch ein Werk? Dann könnte man ja sagen, ja gut, du hast dir was dazu beigetragen, ich habe ja gesagt. Hätte ich nicht ja gesagt, wäre ich nicht gerettet worden. Ja, und jetzt wird gesagt, nein, wahrscheinlich das auch nicht. Und wir merken ja tatsächlich, ist ja ein Problem dabei, denn wir können ja, und so wird heute auch manchmal argumentiert, sagen, ja, die einen haben ja die Chance gehabt und die haben das genutzt und die anderen haben die Chance gehabt und haben es nicht genutzt. Also ist da doch ein Werk, ist da doch eine Tat, nämlich die Tat meiner Entscheidung. Und dann hatte man daraus eine Lehre entwickelt, dass es eine Vorabgnade gäbe, dass Gott also dem Menschen eine Vorabgnade gibt, damit er überhaupt erkennen kann, wer Jesus ist, wie die Gnade ist, wie die Errettung ist. Und natürlich kann man das Ganze auch biblisch begründen, denn Jesus selbst sagt ja, niemand erkennt den Vater außer der Sohn und wem der Sohn es offenbart. Also heißt das, du kannst dich ja gar nicht bekehren, wenn nicht Gott zuerst den ersten Schritt auf dich zumacht und dir offenbart, wie das Heil ist. Also auch die Entscheidung ist kein Werk, sondern hier ist Gott schon vorher dabei zu handeln. Also das ist die Frage, diese Auseinandersetzung. Und man endet dabei, dass auch der Wille des Menschen gefallen ist und dass der Mensch deshalb von sich aus gar nichts Gutes tun kann. Und wir finden hier sicherlich einige biblische Argumente dazu. Allerdings merken wir, dass da auch ein gewisses Problem mit verbunden ist, dass man nämlich hinterher den Eindruck bekommen könnte, dass die Werke plötzlich unterbewertet werden. Und da müssen wir ja sagen, in der Bibel spielen die Werke ja durchaus eine Rolle. Das führt mich dann hinterher zum majoristischen Streit. Und der wird zurückgeführt auf den Theologieprofessor Georg Major, der ein Schüler von Melanchthon, also der Mitarbeiter von Luther, ist. Und er meint dann, dass gute Werke sogar schädlich für die Seligkeit sind. Ja, warum? Jetzt tut jemand gute Werke und dann bildet er sich ja noch was ein darauf. Dann merkt er nicht, dass er nur allein durch Gnade gerettet ist. Und das wäre doch viel besser, wenn jetzt keine guten Werke da wären, dann würde die Gnade umso größer sein. Und hier merken wir schon, das ist jetzt eine Konsequenz des Weiterdenken der Ansätze Luthers. Der sagt, nur die Gnade. Also gut, wenn nur die Gnade, ja dann am besten keine Werke. Aber das hat Luther nie so gesagt. Das kam dann in der lutherischen Orthodoxie. Das war dann eben die nächste Stufe, die das weitergeführt hat, wo wir eigentlich sagen müssen, ja, nee, das ist ja Irrlehre, das ist falsch. Denn natürlich sind gute Werke nicht schädlich für den Glauben, sondern wir müssten umgekehrt wahrscheinlich sogar sagen, gute Werke sind notwendig für den Glauben. Der Glaube hat sie zur Folge, das sind die Früchte des Glaubens. Wenn sie nicht sind, dann sollten wir arge Zweifel haben, ob die Person überhaupt gerettet worden ist. Ja, dann gab es auch noch den antinomistischen Streit. Und zwar ging das um die Frage von Gesetz und Evangelium, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Und jetzt meinten einige der Schüler Luthers, so auch Johann Agricola, behauptete, man solle dem Menschen nur Evangelium und nicht Gesetz predigen. Also nur immer, du bist gerettet und Jesus mag dich und Jesus vergibt dir. Und so, weil ja man sonst das Gesetz zu groß machen würde dabei. Die Gnade müsse im Mittelpunkt aller Verkündigung stehen und nicht das Drohen mit dem Gesetz. Reue und Buße würden nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade beim Menschen geweckt. Die Gerichtspredigt hat deshalb in der Gemeinde, in der Kirche keinen Platz mehr. Auch wieder eine interessante Überspitzung, ne? Bei Luther war, er hat ja gesagt, Gesetz und Evangelium. Der Mensch muss erstmal gezeigt werden durchs Gesetz, wer er ist, immer wieder, und dann das Angebot Jesus, der vergibt, der erneuert. Und hier dann eben einer seiner Schüler, der das dann überspitzt und sagt, nein, also man braucht das Gesetz gar nicht mehr, nur die Gnade, nur das Evangelium. Und ja, diese Bewegung nennt man hinterher auch antinomistisch, weil Nomos ist ja das Gesetz, also gegen das Gesetz gerichtet. Und ähnliche Ansätze finden wir heute durchaus auch. Es gibt ja heute durchaus auch Christen, die das ähnlich praktizieren, auch unterstützen würden. Also das Gesetz sei überflüssig dabei. Dann gibt es einen Streit um den Andreas Osiander, ein Prediger, Reformator von Nürnberg, später ist er in Königsberg, auch geprägt durch Luther. Und er geht davon aus, dass die Versöhnung mit Gott geschieht nicht auf Golgatha, sondern durch den innewohnenden Christus im Herzen des bußfertigen Sünders. Also klar, ja, Jesus vergibt die Sünde nicht dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, sondern dadurch, dass er in dem Menschen Wohnung nimmt und ihn dann von innen heiligt und rein macht. Diese Lehre gibt es übrigens heute auch. Es gibt auch heute Christen, die so in diese Richtung argumentieren. Durch die Annahme des Evangeliums empfange der Gläubige eine göttliche, neue Natur. Er nennt dann das innere Wort, in dem Christus in dem Menschen wohnt. Deshalb sei die Lehre von der Rechtfertigung des Sünders nicht als Gerechtsprechung vor Gericht, sondern als eine Erneuerung im Menschen selbst zu verstehen. Also das heißt, es gibt keine juridische, gerechte Sprechung vor Gott, sondern der Mensch sagt Ja zu Jesus. Jesus kommt in den Menschen, er verändert ihn innerlich, dass er jetzt rein und heilig wird, so wie Gott ihn sich eigentlich vorstellt. Also so wird, wie er ursprünglich gedacht worden ist in der Schöpfung. Das ist die Idee dahinter. Sie betonen, dass der Bekehrte eben jetzt von innen heraus. Dann gab es natürlich die Gegenpartei, die genau das Gegenteil behauptet hat, eben dass es das gerichtliche Gerechtsprechen, dass das im Mittelpunkt stünde. Da, wo wir merken, wo die Gefahr ist, ist sicherlich, dass der Tod Jesu letztendlich entleert wird. Denn wenn Jesus dadurch gerecht macht, dass er in uns wohnt, dann ist ja die Frage, warum muss er denn überhaupt am Kreuz sterben? Dann könnte er doch einfach so in den Menschen reinkommen. Und dahinter steckt eben so eine mystische Auffassung, die wir beispielsweise in Teilen der charismatischen Bewegung auch haben. Die sagen eben, dass Christus und der Christ werden identisch, sie werden eins. Deshalb meinen sie auch, sie könnten der Natur genauso befehlen wie Jesus, weil Jesus ja in ihnen ist und sie seien Christus und das sei alles eins. Aber die Gefahr besteht eben gerade daran, erstmal des Mystizismus, der dadurch entsteht, dass nicht mehr unterschieden wird zwischen Gott und Menschen, das tut die Bibel immer an jeder Stelle, und dass letztendlich auch der Tod Jesu dadurch entleert wird, ein Stück weit. Wenn ich sage, das Wesentliche geschieht nicht am Kreuz, sondern das Wesentliche geschieht in meiner Identifikation mit Jesus. Ja, dann gab es auch noch einige Streitigkeiten in dem Calvinismus, beispielsweise um die Abendmahlsauffassung. War man sich jetzt nicht so einig, ist das nur Symbol oder ist es eben auch ein Zeichen? Das war ja auch Calvin hat ja sich damit beschäftigt. Später ging man davon aus, für denjenigen, der daran glaubt, hat er im Abendmahl Gemeinschaft mit Christus. Also das heißt, es hängt nicht an der Materie, sondern es hängt an der Beziehung, die der Mensch zu Gott hat, die da zum Ausdruck kommt. Darüber hinaus werden dann auch in den reformierten Kirchen von den Schülern Calvins und Zwinglis werden dann Glaubensbekenntnisse aufgestellt. Dazu gehört die Confessio Gallica für Frankreich, die Confessio Helvetica für die Schweiz. Dann gibt es auch den Heidelberger Katechismus, der ist dann für die deutschsprachigen Länder. Auseinandersetzungen gibt es dann auch um die Prädestinationslehre, und zwar wird einmal von den Schülern Calvins die Prädestinationslehre dann noch wieder etwas überspitzt, indem gerade diese doppelte Prädestination besonders herausgearbeitet wird und man sich sehr dann darauf konzentriert, ja, dass Menschen zur Hölle erwählt werden, so könnte man das überspitzt sagen. Bei Calvin finden wir Ansätze davon durchaus auch, wobei es bei ihm ja mehr die notwendige Konsequenz der Erwählung zum Heil ist. Also zu sagen, wenn Gott die einen zum Heil erwählt, ja die anderen nicht, also sind die dann zum Verderben erwählt. Calvin bezieht sich dann auch auf Aussagen aus der Bibel, wie, was kann der Topf mit seinem Töpfer rechten? Nicht? Der eine macht jetzt, also man macht den Topf zur Ehre oder zur Unehre, also Gott entscheidet, wofür er einen Menschen erwählt und bestimmt. Aber Calvin hatte mehr Wert darauf gelegt, dem Gläubigen dann nahezubringen, du bist von Gott erwählt. Dein Heil hängt nicht nur in deiner Entscheidung und dem, was du tust, sondern im Willen Gottes. Das war mehr der Aspekt, den Calvin in den Mittelpunkt stellte, weshalb er auch davor warnte, mit Ungläubigen überhaupt über die Frage der Prädestination zu sprechen, Er hatte das dann als ein tödliches Labyrinth bezeichnet für den Verstand, weil er sagte, der Mensch kann sowieso die Prädestination nie begreifen, sondern er kann sie nur als Wahrheit von Gott offenbart akzeptieren, aber nicht begreifen. Und weshalb er sie jetzt nie ausspielte gegen die Entscheidung des Menschen. Ich meine, ich hätte das letzte Mal auch vorgelesen, wo er dann sagt, wenn er einen Menschen trifft, der Gott nicht kennt, dann, Zitat, sagt er, dann heiße ich ihn stracks zu Christus gehen und rede nicht über die Prädestination. Und wenn derjenige zum Glauben gekommen ist, dann kann ich ihm sagen, siehst du, du bist erwählt vor Anbeginn der Welt, an Gott ist dir schon nachgegangen. Also mehr aus dieser Perspektive. Prädestinationslehre, eher eine Lehre für die Gläubigen, um ihnen die Größe Gottes vor Augen zu malen und um ihnen dann auch zu zeigen, dass ihr Heil nicht in ihrer Entscheidung allein, sondern in Gottes Willen begründet ist. Und das wird eben hier etwas in den Hintergrund gedrängt, indem man sehr stark diese Prädestinationslehre ausbaut. Und das ist dann auch das, was man heute manchmal mit Calvinismus bezeichnet. Das sind ja Lehren, die so in dieser Art und Weise von Calvin gar nicht formuliert worden waren, sondern dann von seinen Schülern in allererster Linie stammen. Man hat sich auch auseinandergesetzt um die Frage, wann diese Erwählung denn stattgefunden hat. Da gab es den sogenannten Supralapsarismus und Infralapsarismus. Ja, man muss ja für alles schöne Namen haben. Also Lapsus ist ja der Sündenfall. Und jetzt Supra und Infra heißt nämlich einmal vor oder nach dem Sündenfall. Und das hat ja gewisse theologische Auswirkungen. Wenn nämlich die Erwählung des Menschen schon vor dem Sündenfall gewesen war, welche theologischen Auswirkungen hat das denn? Gott erwählt den Menschen schon vor dem Sündenfall.
Dann schafft Gott den Sündenfall quasi.
Genau, dann klingt das doch ganz so, als ob Gott den Sündenfall eingeplant hat, denn wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte, hätte es auch keine Erwählung gebraucht. Denn die Menschen im Paradies standen ja automatisch alle in Kontakt mit Gott und waren eins mit ihm. Das heißt, hier hat das eine Auswirkung auf die Bewertung des Sündenfalls. So wurde zumindest dann argumentiert. Ja, die Befürworter haben natürlich argumentiert mit Epheser 1, wo dann steht, erwählt vor Anbeginn der Welt. Die Gegner haben dann gesagt, ja, mit Welt ist hier nicht die geschaffene Welt, sondern die Welt in ihrem jetzigen Zustand gemeint. Also das heißt, in dem Zustand, wie wir sie jetzt haben, diese etablierte, gottlose Welt. Und die ist dann ja erst sozusagen eine Folge des Sündenfalls und dann wäre die Erwählung möglicherweise zwischen dem Sündenfall und der Welt, wie sie hinterher ist. Das ist eine Zwischensituation, wo Gott die Welt ändert. Nun, wenn wir sagen, die Erwählung hätte erst stattgefunden nach dem Sündenfall, welche theologischen Konsequenzen hat das denn? Ja genau, hier könnten wir ja sagen, möglicherweise die Allwissenheit Gottes eingeschränkt. Er ist überrascht von dem Sündenfall. Er muss ihn danach bessern, könnten wir jetzt argumentieren bei dem. Ja, das wäre ein Problem und dass wir eben bei manchen Bibelstellen auch da Schwierigkeiten mit haben. Letztendlich, wahrscheinlich müssen wir auch hier sagen, eine hundertprozentig genaue Auskunft können wir nicht geben. Wobei ich schon eher dahin tendiere zu sagen, es war wahrscheinlich vorher, was für mich nicht heißt, dass Gott das mit eingeplant, aber gewusst hat und deshalb schon erwählt hat. Wobei ich mich jetzt auch nicht auf Spekulation stützen würde, sondern ich habe den Eindruck, dass gerade diese Epheser-Stelle, wenn sie sagt, vor Beginn der Welt am plausibelsten dadurch erklärbar ist, dass es eben nicht nur der momentane Zustand, sondern die ganze Welt ist, dass Gott uns da schon gedacht und gewollt und erwählt hat. Aber wie gesagt, theologisch ist beides ein bisschen problematisch. Und möglicherweise haben wir uns sonst, habt ihr euch noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Aber man merkt, wenn man sich jetzt hineinversetzt, da gibt es durchaus einige Argumente für das eine oder für das andere. Es gab dann auch eine andere Gruppe, die sie haben sich zerstritten darüber, hat Jesus seine göttlichen Eigenschaften auf der Erde abgelegt oder hat er sie einfach nicht gebraucht? Das war dann zwischen zwei Universitäten ein Streit. Die einen nannten sich, die war die Schule der Krypsis und das andere war die Schule der Kenosis. Also Krypsis heißt ja für Krypta, von verborgen. Die haben gesagt, natürlich war Jesus ja ganz Gott, also hat er alle göttlichen Eigenschaften gehabt, aber er hat sie verborgen gehabt, er hat sie nicht gebraucht, nicht eingesetzt. was spräche dafür?
Dass er hier wieder reagiert auf Begegnungen, die er antritt, auf Situationen, die er antritt.
Ja, wobei das könnte ja auch durchaus sein, dass er diese göttlichen Eigenschaften gar nicht mehr hat. Also was spricht dafür, dass er sie hat, aber nicht benutzt? Im Gegensatz dafür, dass er sie nicht hat. Denn Kenosis sagt, er hat diese göttlichen Eigenschaften im Himmel gelassen, zumindest viele von denen, und ist so auf die Erde gekommen. Bitte?
Er ist über das Wasser gegangen, insofern hat er ja irgendwelche Eigenschaften.
Genau, das würden die Kenosis-Leute auch sagen. Die würden sagen, bestimmte Eigenschaften hat er gehabt, andere hat er nicht gehabt. Das heißt, er hat bestimmte Eigenschaften Gottes im Himmel gelassen, wie zum Beispiel würde dann argumentiert werden, die Allwissenheit. Da würde dann ins Feld geführt werden können, was?
Ja, aber ein andermal steht ja ganz klar, denn er brauchte kein Zeugnis, er wusste, dass er im Menschen steckt.
Genau, ja, aber was spricht erstmal für diese Position, dass er nicht allwissend gewesen war hier auf der Erde?
Dass er wuchs und lernt und nahm
zu. Zum Beispiel. Oder dass er auch sagt, dass er den Zeitpunkt seiner Wiederkunft nicht kennt, sondern nur Gott ihn kennt. Oder dafür spricht er auch, dass er bei vielen seiner Wunder erst sich an Gott wendet und Gott bittet, dass er handelt. Also nicht direkt handelt, sondern Gott bittet. Zum Beispiel bei der Speisung der 5000. Den Vater. Den Vater bittet. Man kann es so deuten, das ist eine Deutungsmöglichkeit, aber die Anhänger der Kenosis-Lehre, die deuten es so und sagen, er hat für die Zeit seines irdischen Aufenthalts bestimmte Eigenschaften im Himmel gelassen. Und wir können jetzt ja argumentieren, wir können ja auch sagen, warum ist die Frage überhaupt wichtig? Sie wäre insofern wichtig, würden die Kenosis-Anhänger sagen, erstmal es gibt Bibelstellen, die dafür deuten, und zum anderen sagen sie ja, nur dann hätte er ja wirklich ernst gemacht mit dem Menschwerden. Wäre er die ganze Zeit mit allen göttlichen Eigenschaften, dann wäre er ja gar nie richtig Mensch geworden. Dann würden auch diese Stellen, beispielsweise im Hebräer, er ist ganz wie wir geworden, würden nicht stimmen. Denn Gott kann nie ganz sein wie wir. Und dann werden all diese Stellen angeführt, er hat geweint, er war müde, er war hungrig, er hat Schmerzen empfunden. Das ist ja alles typisch etwas, was wir nicht mit Gott verbinden, auch die Sterblichkeit selbst, denn Gott kann ja nicht sterben. Wie kann Jesus sterben, wenn er gleichzeitig ewig unsterblich ist? Da kommen wir in ein logisches Problem hinein. Nicht? Und deshalb sagen die Leute der Kenosis, ja, er hat bestimmte Eigenschaften im Himmel gelassen. Nun will ich euch nicht nur bewerben für die Frage der Kenosis. Es gibt ja auch Argumente, die sprechen dann für die Krypsis, dass er nicht immer gleich Gott war und nur diese Eigenschaften nicht benutzt hat. Was spreche denn dafür?
Von sich selber, dass er alles nur im Einklang mit dem Vater gemacht hat.
Ja, genau. Das würde allerdings, könnte man für die eine Variante deuten und auch für die andere. Also das, was wir ja merken, der Ausgangspunkt dieses Streits ist ja, dass Jesus auf der Erde teilweise wie ein Mensch empfunden und gehandelt hat. Und das wird ja auch so benannt. Und jetzt die Frage, wie erklären wir das? Erklären wir das, konnte er nicht oder hat er gekonnt, aber er hat bewusst in dem Moment nicht gewollt. Also er hat die Eigenschaft, aber er hat sie nicht eingesetzt. Das wäre ja beides durchaus möglich. Und für diese Sache, dass er eben Krypsis, also diese ganze Eigenschaften gehabt hat, auch einsetzen konnte, aber es nicht getan hat, wofür, was spricht dafür?
Wo er dem Heiligen sagt, ich habe mich unter dem Feigenbaum gesehen.
Ja, zum Beispiel, das wäre so ein Hinweis, wo er sagen, hier hat Jesus Fähigkeiten, die über das normale Menschsein hinausgehen, die göttlich sind letztendlich, auch seine Macht, Sünden zu vergeben. Wobei ja eben die Krypsis-Leute sagen ja, die Kenosis-Leute sagen ja auch, er hat nicht alle Eigenschaften aufgegeben, nur bestimmte. Aber hier scheint es so zu sein, darüber hinaus müssten wir natürlich sagen, Gott ist derselbe, gestern, heute und Ewigkeit. Wie kann es sein, dass Gott, auch in Form von Jesus, plötzlich nicht mehr der gleiche ist? Das wäre er ja, wenn er bestimmte Eigenschaften darauf verzichten würde. Das haben sie jetzt gegen die Schule genannt, die sagen, er hat es im Himmel gelassen, diese Eigenschaften. Ja, also dann könnten Sie auch biblische Beispiele nennen, wo der Eindruck erweckt wird, Jesus hat gekonnt, aber er hat es nicht getan. Also zum Beispiel auch, wo der Teufel ihm sagt, du sprich zu den Steinen, nicht? Und sie, da wird ja nicht gesagt, Gott, sondern du könntest zu ihnen sprechen. Und scheinbar geht der Teufel davon aus, Jesus kann es. Und Jesus verneint auch nicht und sagt, nee, ich kann es gar nicht. Wäre er nur Mensch, könnte er es ja nicht. Scheinbar ist er hier doch dann göttlich. Aber wir merken, das Ganze ist wahrscheinlich, das ist eine interessante Frage, auch eine wichtige Frage durchaus, aber ich vermute eine, wo wir bis zum Ende zu keiner eindeutigen Lösung kommen werden. Sondern wo wir sagen müssen, hier ist wieder mal eine Frage in der Bibel, die uns Gott offen lässt. Wo wir uns dann vielleicht auch mit anfreunden müssen, weil das ist so, wir wissen es nicht ganz genau. Vielleicht so, auf jeden Fall, was wir wissen, er war Gott und er hatte auch göttliche Eigenschaften, ob er alle hier gehabt hat und nur nicht darauf verzichtet hat oder ob er im Himmel welche gelassen hat, das wissen wir nicht ganz genau, können wir nicht sagen. Werden wir vielleicht im Himmel mal erfahren. Aber wenn man, was wir hier auch dann merken, ist, wenn man sich auf solche Dinge stürzt, dann kann man solche Dinge zu einem so großen Thema machen, dass dann ganze Kirchenspaltungen und Gemeindespaltungen an dieser Stelle entstehen. Und das gab es damals. Also da hat man sich die Köpfe eingeschlagen, Gemeinden gespalten, an einer Frage, die zweifellos wichtig ist, aber von der wir wahrscheinlich sagen müssen, beide haben gute Argumente, beide stützen sich auf die Bibel, beides ist nicht vollkommen Irrlehrer, also ist kein Irrlehrer dabei, aber beides ist auch irgendwo unbefriedigend. Beide haben auch Schwachpunkte. So dass wir wahrscheinlich sagen müssten, ja, wir wissen es nicht ganz genau. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk dabei. Gut. Dann kommen wir jetzt zu der Gegenreformation. Und zwar, Gegenreformation nennt man die Antwort der katholischen Kirche auf die Reformation. Und zwar zuerst einmal frage ich euch dann, was würdet ihr denn in dieser Situation tun? Nehmen wir einmal an, du wärest Papst zu diesem Zeitpunkt oder Päpstin. Was würdest du tun, um mit der Reformation fertig zu werden? Jetzt könnte man natürlich ganz schnell sagen, naja, ich würde mich bekehren, ne? Ich würde jetzt evangelisch, und dann, na, das nehmen wir mal aus, diese Reaktion nicht, denn die Päpste, dann wärst du ja nicht mehr Papst, dann würdest du rausfliegen, ne? Oder gleich umgebracht oder so etwas, also das geht nicht. Aber was würdest du tun als Reaktion auf die Reformation? Bitte, Vorschläge. Versetzt euch einen Moment in die Situation, du wärst Papst. Was würdest du tun?
Ich muss meine Kirche attraktiver machen.
Aha, das ist schon mal ein guter Weg. Wie kann man das machen?
Vielleicht indem man Prediger in die Länder aussendet, die den katholischen Glauben mehr predigen.
Die keinen auspredigen, oder?
Die den katholischen Glauben mehr predigen. Also nicht nur in der Kirche, sondern auch auf anderen Veranstaltungen.
Ja, genau. Durchaus. Also das hatte man damals auch gemacht. Es gab dann Predigerorden, die wurden besonders mobilisiert, um dann eben auch der einfachen Bevölkerung das Wort Gottes näher zu bringen. Und unter anderem hat man dann auch mehr Wert darauf gelegt, das in der einheimischen Sprache zu tun. Sozusagen das, was die Evangelischen auch getan haben, genau denselben Weg zu wählen, die Bevölkerung zu mobilisieren, aber jetzt mit katholischen Inhalten. Also das ist ein Weg. Was, wenn wir die Gedanken mal weiter nachverfolgen, Kirche attraktiver machen, wie könnte das sonst noch aussehen?
Na, wobei es auch daneben, also so nah wie möglich dran, aber trotzdem nicht identisch.
Genau, ja, das wäre durchaus eine Möglichkeit. Also das wäre jetzt noch eine andere Strategie, also nicht nur attraktiver machen, sondern das würde heißen, bestimmte Lehren, Überzeugungen übernehmen. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Bleiben wir doch mal bei dem attraktiver machen. Wie kann man denn katholische...
Ja.
Das wäre jetzt schon sehr modern gedacht, klar, könnte man machen. Das.
Damals war es bestimmt auch irgendwie möglich, oder die soziale Einrichtung,
ja.
Guck mal, was wir machen und so weiter.
Das stimmt, also ja, also mit dem Sozialen, das stimmt ganz.
Bezahlen.
Ja. Diesmal nicht mit Geld, sondern gratis. Das wäre noch, oder Preise senken.
Genau.
Ja, aber nein, diese Ideen sind ja gut. Nicht? Also schenken, warum nicht? Den Leuten etwas schenken. Genau, könnte auch irgendwas anderes sein. Man könnte auch jetzt mit dieser Kinderarbeit oder Sozialarbeit, Sozialarbeit war die katholische Kirche immer stark gewesen, auch im ganzen Mittelalter. Und klar, das hat man da auch intensiviert. Eine Sache ist dieses hier zum Beispiel, auch da seht ihr jetzt mal so eine Kirche hier aus Frankreich, aus Paris. Und das Bild nehme ich einfach einmal darauf. Was man nämlich auch getan hat, ist ein Kirchenbauprogramm initiiert. Und das geht auf derselbe, zu zeigen, wie toll man die Kirche ist. Das hat dann gerade in den Regionen, in denen die katholische Kirche kämpfen musste, da hat man dann prächtige neue Kirchengebäude gebaut, um zu zeigen, seht ihr, wie toll ist nicht der katholische Glaube. Und manche Leute imponiert das auch. Zum Teil fängt das ja bis heute auf, zum Beispiel Bayern. Große Teile Bayerns oder auch Vorarlbergs in Österreich waren ja von der Reformation erreicht und viele Leute hatten sich bekehrt. Und gerade in den Zeit nach der Reformation wurden da in vielen Dörfern Kirchen gebaut. Und manchmal richtig große Kirchen. Wir kennen so Barockkirchen da gebaut. Und da wollte man die Pracht und die Größe der katholischen Kirche den Menschen vor Augen führen. Und das ist ja durchaus auch ein Weg. Also bis heute sind manche Menschen beeindruckt, wenn sie die Kunstwerke und die großen katholischen Kirchen sehen. Und die sind ja auch vielfach beeindruckend. Kann man sie auch neidlos eingestehen. Also es ist vielleicht jetzt eine Geschmackssache, welchen Stil, ob man lieber Barock oder lieber Gotik oder sowas mag. Aber das sind ja schon Kunstwerke, sind auch, sofern sie zum Lob Gottes gebaut werden, da kann man schon mal einen Eindruck von der Größe Gottes bekommen, wenn man am Kölner Dom oder sonst wo steht. Das macht schon Eindruck. Echt? Und das haben sie benutzt, um dann Leute auf diesem Weg in ihre Größe, ihre Macht, ihre Herrlichkeit vor Augen zu führen. Und der Eindruck für die Menschen der damaligen Zeit in diesen Kirchen war ja noch viel, viel größer als bei uns heute. Denn wir sind ja so voll von Bildern, von Erlebnissen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt euer Leben lang nicht aus eurem Dorf heraus. Und es gibt keinen Kassettenrekorder, es gibt auch keine CD-Player, kein Radio und gar nichts. Und dann geht ihr mal so in eine Kirche wie man in den Kölner Dom. Und dann siehst du die bunten Fenster, die leuchten ganz intensiv. Du kennst ja keine elektrische Beleuchtung. Das leuchtet von außen. Dann siehst du deinen Priester mit Samt und Seide und Gold und all sowas da mit drin. Und diese riesige Halle, das war überall das größte Gebäude, was die Leute je in ihrem Leben gesehen haben. Und dann kann man noch mehr sich vorstellen, welch ein Eindruck das auch für viele der Menschen gemacht haben muss. Dass man durchaus durch solche Kirchen, Bauten und Schmuck und also etwas Leute wieder zurückgewinnen konnten für den katholischen Glauben. Also das war einer der Wege, die man probiert hatte. Noch eine Idee von der, wir sind jetzt erstmal noch bei der Aspekt, die Kirche attraktiver machen oder attraktiv machen, dass dies für die Menschen schön erscheint, da reinzugehen.
Ein Weg, die eigene Kirche attraktiv zu machen, ist ja, die andere schlecht zu machen.
Das wäre noch eine neue Strategie, also die werden wir dann auch noch besprechen. Dass die anderen schlecht machen, stimmt auch, aber das wäre noch ein anderer Punkt. Erstmal noch, wie kann man das eigene positiv darstellen, attraktiv machen? Ein paar Punkte haben wir jetzt, fällt noch was ein? Ja, also das haben sie zum Beispiel auch getan, indem sie, da war ja von Geschenken die Rede, da haben sie insbesondere Leuten, die gebildet waren, haben sie gratis, also talentiert waren, muss ich so sagen, denen haben sie gratis Ausbildung angeboten. Also, was weiß ich, bist du ein junger Mann, da aus einem Bauernhandwerkerstand, du bist intelligent, da wird gesagt, damals muss man ja zahlen für seine Ausbildung, zu sagen, komm zu uns an unserer katholischen Hochschule, bei uns bekommst du gratis dein Studium. Das war schon was. Das war häufig die einzige Chance, die man gehabt hatte, überhaupt eine Ausbildung zu machen. Und wenn man dann erstmal 3-4 Jahre studiert hatte, immer unter Katholiken, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man dann auch der katholischen Lehre gegenüber offener steht oder sich dem gleich anschließt. Also das heißt auch hier solche Geschenke. Das, was sie auch gemacht haben, sie haben dann gratis Seelsorger an weltliche Herrscher vermittelt. Das hatte einen doppelten Zweck. Einerseits, wenn man die moralisch beraten hat, dann konnte man auch ein bisschen auf sie einwirken dabei. Darüber hinaus haben sie ihnen auch günstige Konditionen gegeben. Was meine ich damit? Nun, so ein Herrscher, der fällt ja immer wieder in Sünde, macht immer wieder Sachen, die eigentlich nicht so in Ordnung sind. Und als Herrscher ist die Versuchung ja noch größer als ein einfacher Bauer, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, Sachen falsch zu machen. Und hier haben insbesondere die Jesuiten, die ja in dieser Zeit entstanden sind, die haben sich dann als Seelsorger einen Namen gemacht und die haben dann eine sogenannte kasuistische Ethik entworfen. Die wird dann eine Generation später oder zwei Generationen später von Blaise Pascal ganz scharf angegriffen und er hat die beste Auseinandersetzung bis heute mit dieser kasuistischen Ethik gemacht. Also diese Jesuiten waren sehr stark in der Kasuistik. Also Kasuistik heißt, man geht nicht nur nach einzelnen Prinzipien, die in der Bibel stehen, sondern man muss jeden Einzelfall berücksichtigen und bewerten. Also heute tendiert man ja wieder etwas stärker in Richtung Kasuistik, also zu sagen, nee, also bei deinem Fall, ja generell ist es ja verboten zu stehlen, aber in deinem Fall, also da konntest du ja gar nicht anders. Das ist eher dann so in diese Richtung, die auch nicht ganz falsch ist. Nur wir merken, man kann die natürlich schnell überspitzen und dann kann man, wenn man es will, für jede Situation noch irgendeine gute Erklärung finden, die sich sogar noch geistlich anhört. Und dann könnt ihr euch vorstellen, ein Herrscher hört das viel lieber, als dass ihm sein Beichtvater immer sagt, also was du machst, ist falsch, du musst umkehren und Sünde und so. Viel besser, wenn er dann noch sagt, ja, du konntest ja nicht anders, du armer Kerl, nicht? Und so. Und hört man ja da lieber. Also Blaise Pascal erwähnt ein Beispiel, ich glaube, ich habe es bei euch noch nicht genannt. Und zwar geht das dann folgendermaßen, dass ein, also wenn ihr es kennt, müsst ihr gleich sagen, nicht? Dann kann ich versuchen, noch ein anderes einfällt dabei. Jedenfalls geht es darum, dass ein Angestellter seinen Fürsten beleidigt. Ja? Und der Fürst ist aufgebracht, nimmt sein Schwert und haut ihm den Kopf ab. Und nachher kommt ihm ein bisschen Reue. Und dann denkt er, also muss ich zum Beichtvater gehen, also ich habe jemanden getötet. Und ja, jetzt könnte der Beichtvater sagen, ja du böser Sünder, kehre um, tue Reue. Der jesuitische Beichtvater hier hat etwas anderes gemacht. Und zwar jetzt hat er nachgefragt, hat gesagt, ja, warum hast du den denn getötet? Ja, der hat mich beleidigt. Ja, also dann ist das ja gar nicht so schlimm, was du gemacht hast. Denn wenn er dich beleidigt hat, hat er damit deinen Körper geschadet oder deiner Seele? Ja, Beleidigung schadet dem Körper nicht, schadet der Seele. Echt? Und als du ihn getötet hast, was hast du denn geschädigt, dein Körper oder deine Seele? Ja, sein Körper. Was ist wichtiger? Die Seele. Also hat der ja viel größeren Schaden getan als du. Also du bist sogar noch gnädig gewesen ihm gegenüber, dass du eben dir nur seinen Körper geschädigt hast und er hat ja deiner Seele was Böses zugefügt. Tja, hört nicht das ein Adeliger gerne? Nicht? Dann denkt er sich das nächste Mal gleich, ja, gleich wie dem nächsten. Nicht? Nicht? Also Kopf ab. Und so haben wir es auch gemacht. Nicht immer so radikal, aber das, was Calbas hier Blaise Pascal erwähnt, und zwar in seinen Lettres Provinciales, das gelesen, das sind reale Zitate aus Handbüchern für Seelsorge unter Adligen, die von den Jesuiten benutzt worden sind, Kasuistik. Und da merken wir, so hat man auch versucht, die eigene Lehre attraktiver zu machen. Nicht so streng, du musst nicht auf so viel verzichten. Die Evangelischen, die verbieten dir alles, hast du ja gar keinen Spaß mehr. Aber uns, du kannst geistlich super sein und trotzdem noch bestimmte Sachen machen, die du gerne tun willst. Und das war auch ein Weg, den man gewählt hat. Ja, also neben dem, die eigene Sache attraktiver zu machen, gab es dann natürlich die Möglichkeit, du hast es ja erwähnt, die anderen schlechter zu machen. Das hat man auch getan. Also in Flugblättern beispielsweise. Man hat dort dann Biografien verbreitet von den Reformatoren, in denen alle möglichen Lügen waren, um den Leuten zu sagen, wie unmoralisch und wie schlimm und wie böse die eigentlich sind. Ich habe euch ja erwähnt, zum Beispiel bei Calvin gab es ja den ehemaligen Karmelitermönch Bolzec, der dann aus Genf vertrieben worden war, dann hinterher wieder zum Katholizismus konvertierte und der später dann eine Biografie über Calvin schrieb, voll von Lügen, nicht? Alles Mögliche mit darin. Da wird gesagt, wie unzüchtig er gelebt hat und dass er nur für seinen eigenen, dass er immer sehr viel Wert auf Essen gelegt hätte, also so ein Fresser gewesen sei. Und alles mögliche andere von bösen Sachen, die nachweislich, das wissen wir heute, falsch sind, alle falsch sind. Aber die wurden natürlich von der Polemik der katholischen Kirche begierig aufgegriffen, sodass der Mann dann zwar von den Reformierten rausgeschmissen worden ist, aber in der katholischen Kirche wieder Karriere machen konnte. Und das hat man auch getan. Eigentlich bis ins 19. Jahrhundert hinein gab es zahlreiche Bücher von katholischer Seite aus, die Evangelischen sehr polemisch und direkt angegriffen haben. Also das hat man stark gemacht. Das war mehr für die breite Bevölkerung. Es gab dann natürlich auch intellektuelle Auseinandersetzungen, die hat man versucht mit Disputationen an den Universitäten zu führen. Also irgendwelche hochgebildeten Katholiken dorthin geschickt, das waren unter anderem vorzugsweise ebenfalls die Jesuiten, die dafür ausgebildet waren, denn der Jesuitenorden ist einer, der stark im Rahmen der Bildung und der Politik arbeitet und auch gearbeitet hat. Und da versuchte man dann die Anhänger wieder, also die Anhänger der Evangelischen zurückzubringen. Also das war Polemik, Angriffe auf die anderen. Natürlich dann auch hat man begierig dann diese Streitpunkte, die ich gerade erwähnt habe, aufgegriffen und gesagt, seht ihr, wie die sind, das führt dahinter gar keine guten Werke mehr, gute Werke sind schlecht, ist das nicht vollkommen, oder eine Prädestination, ja, du kannst ja gar nichts mehr tun und dann lustig gemacht über Extrempositionen, die aufgebracht worden sind, das hat man ebenfalls gemacht. Dann hatten wir hier vorne ja noch einen anderen Vorschlag. Dein Vorschlag war? Ja, genau, das war einer, ja, billig zu machen. Aber da war doch noch irgendjemand, hatte von euch ja doch noch, da habe ich gesagt, nachher. Wer war denn das hier? Aber sonst suchen wir einfach weiter. Fällt uns bestimmt noch wieder was ein. Also, was könnte man noch machen? Knapp vorbei. Ah ja, genau, stimmt. Das ist auch so ein Punkt, den wollte ich da noch mit aufgreifen. Das heißt, Reformen übernehmen. Also man hat das nämlich auch getan. Das war dann in dem Konzil von Trient, dem sogenannten Tridentinischen Konzil. Da gab es dann mehrere verschiedene Sitzungsperioden. Hier ist auch ein Bild aus dem Tridentinischen Konzil. Also da saßen die dann alle zusammen in der Kirche und haben dann über alle möglichen geistlichen Dinge miteinander verhandelt. Und dieses Konzil von Trient ging von 1545 bis 1563 in mehreren verschiedenen Sitzungsperioden. Und weil es auch in der katholischen Kirche verschiedene Machtinteressen gab, verschiedene Orden, die miteinander in Konkurrenz standen, hat sich das eben über ziemlich lange Zeit hingezogen. Es geht unter anderem, werden in diesem Konzil dann viele Punkte festgeklopft, die wir heute als typisch katholisch kennen, die vorher offiziell noch gar nicht geregelt gewesen sind. Und auf der einen Seite erstrebt man während dieses Konzils Erneuerung der katholischen Kirche, und zwar gerade Erneuerung in evangelischer Sicht. Das heißt, manche evangelische Überzeugungen werden übernommen, weil man erkennt, sagen wir es mal positiv, weil man erkennt, dass man was falsch gemacht hat, aber auf die Position der Evangelischen will man dann doch nicht eingehen. Auf der anderen Seite will man die eigene Tradition festigen. Also was macht man? Beispielsweise wird in der ersten Sitzungsperiode festgelegt, dass die Apokryphen zum Kanon der Bibel dazugehören. Das war vorher noch nicht so deutlich gesagt worden, wird eigentlich auch erst unter dem Angriff der Evangelische, wobei Luther sie ja auch noch drin lässt, wird auch nicht mehr als gleichberechtigt, Calvin schmeißt sie ja ganz raus dabei. Dann wird auch hier noch erklärt, dass neben der Heiligen Schrift auch die Tradition der Kirche eine normative Grundlage der Lehre ist. Das war vorher auch nicht so genannt worden. Luther bringt es dann ja auf den Punkt und sagt eben ja nur die Schrift. Und er wendet sich gegen die katholische Praxis, dass die Tradition, das heißt die Auslegung, die Lehre eine große Rolle spielt, die Konzilien. Und das war vorher noch gar nicht so reflektiert worden. Jetzt wird festgelegt, auch die Tradition ist verpflichtend für die Katholiken zu glauben. Das ist ja bis heute so. Das heißt, die Dogmen, die von der Kirchenleitung beschlossen werden, sind verpflichtend, genauso wie die Bibeltexte verpflichtend sind. Und deshalb fällt es uns dann auch manchmal schwer, wenn man heute mit katholischen Theologen arbeitet, die arbeiten auf einer anderen Grundlage. Also wenn du immer mit der Bibel kommst, dann sagen sie, die Bibel natürlich ist die wichtig, aber die Bibel doch nicht alleine. Gott führt doch seine Gemeinde weiter. Er hat doch auch die Kirchenlehrer und die Bischöfe und die Päpste ebenfalls mit dem Heiligen Geist geführt, sodass sie Wahrheit aufgeschrieben haben. Das wird hier lehrmäßig festgelegt. Darüber hinaus wird jetzt der Index eingeführt. Und das heißt eigentlich vollständig der Index der verbotenen Bücher. Das gibt es bis heute in der katholischen Kirche. Da werden alle Bücher aufgeführt, die ein Katholik nicht lesen soll. Und damals konnte man das ja noch sehr stark durchsetzen, auch verbieten. Das waren einfach die in Klöstern nicht, in Bibliotheken nicht, Universitäten nicht. Heute ist das schwieriger, da kann die Kirche das fordern, aber kaum einer kennt diesen Index und noch weniger halten sich daran. Aber zu der damaligen Zeit war das ein durchaus wichtiges Instrument, weil damit wurden beispielsweise alle Bücher Luthers, Calvins auf den Index gesetzt, wurden damit verboten und jeder Katholik, der sie doch las, hatte schon ein schlechtes Gewissen einfach darum, dass er sie las, weil ihm gesagt worden ist, das ist schädlich für dein Heil. Und das hat natürlich die Hürde, dann sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, noch viel stärker erhöht, als wenn wir einfach sagen, wir sind nicht der Meinung dabei. Das Konzil von Trient in der folgenden Zeit führt auch dazu, dass dann Missstände, wie zum Beispiel die Ablasspredigt oder die Bestechungsgelder vom Papst und auf den Papst abgeschafft werden. Also ich habe ja erwähnt, dass vorher auch Päpste durch Bestechungsgelder gewählt worden sind. Das hat man abgeschafft. Auch die Missstände der Ablasshandels, dass man überall herumgereist ist, zum Beispiel Ablass für Dinge verkauft hat, für Sünden, die man noch gar nicht getan hat. Das wurde abgeschafft. Das ist illegal. Das wurde auch vorher ja nie legitim eingeführt, aber man hat es einfach zugelassen. Und jetzt hat man gesagt, das ist falsch. Ich habe euch ja auch schon gesagt, dass der Tetzel deshalb ins Gefängnis kam, weil eben hier das Konzil gesagt hat, das ist Irrlehre, das ist falsch, so sehen wir das nicht. Und der Grundsatz, dass es Ablass gibt, den gibt es bis heute in der katholischen Kirche. Nur eben nicht mehr mit den Exzessen, der damals, die da vor der Reformationszeit üblich waren. Und das ist auch ein Ergebnis dieses Konzils von Trient. Das sind dann auch noch einige andere Sachen, die detailliert besprochen werden. Dann habe ich euch ja auch gesagt, gibt es den Ignatius von Loyola, der die Societas Jesu, also das heißt die Jesuiten, gründet. Der ist geboren 1491 in Spanien als Sohn in eine Adelsfamilie hinein. Er ist Soldat, wird dann 1521, also dreißigjährig, in einem Krieg gegen die Franzosen schwer verwundet. Er muss deshalb im Spital gepflegt werden, später zu Hause gepflegt werden. Und in dieser Zeit liest er zahlreiche Heiligenlegenden, die ihn stark ansprechen. Er fühlt sich dadurch berufen und weiht sein Leben Maria, 1522, also in der Zeit der Reformation. In dieser Zeit bekommt er auch Visionen. Und in diesen Visionen von Gott und von Maria wird ihm mitgeteilt, dass Gott ihn da gebrauchen will. Er schreibt die auch auf in dem sogenannten Exerzitienbuch. Das wird bis heute bei den Jesuiten benutzt. Und das ist eine Art Anleitung zur Meditation und Anleitung zur inneren mystischen Begegnung mit Gott. Also das sind dann verschiedene Stufen. Meistens geht es über mehrere Tage. Meinetwegen am ersten Tag, du sollst jetzt nur in dich hineinhören, wo ist Schuld in deinem Leben? Und jetzt dann Gott Schuld bekennen oder so. Und dann in der nächsten Phase dir den ganzen Tag nur die Größe Gottes vor Augen stellen. Also viele der Dinge, die da drin stehen, sind nicht grundsätzlich falsch. Sie sind hier bei ihm nur stark mystisch und katholisch geprägt. Aber solche, und diese Exerzitien soll ein Jesuit regelmäßig wieder durchführen. Also nicht jede Woche, aber so mindestens einmal im Jahr. Und sie sollten dann zur inneren Reinigung dienen. Und zur inneren Reinigung und Hinwendung zu Gott dienen. Das ist etwas, was er damit entwirft. Er studiert daraufhin in Paris Theologie, eben etwas nach Calvin, also einige Jahre nach Calvin. Und dann will er sich dem Papst unterstellen und er sagt, entweder will er dann eine Pilgerfahrt nach Jerusalem machen oder dann eben sich für die Verteidigung des katholischen Glaubens einsetzen. Pilgerfahrt nach Jerusalem war damals nicht möglich, es war alles muslimisch besetzt und es war Krieg dabei. Also kommt er nach Rom und wird dann schließlich vom Papst Paul III. 1540 als Orden anerkannt, er mit seinen Freunden. Er steht dann an der Spitze als General und wer Mitglied werden will, der muss erst einmal studiert haben und Studierte können dann nicht Mitglied werden, und zwar nach Möglichkeit Theologie und auch ein anderes Fach. Dann ist es so, braucht man eine zweijährige Probezeit, die man durchläuft, und danach eine 15-jährige Schulung, die bis zur Priesterreihe führt. Also das heißt, die Leute, die dann Priester, also wirkliche Jesuiten sind, sind mindestens 45 Jahre alt, so im Durchschnitt, weil sie ja eben vorher Studium, 15 Jahre dann noch Ausbildung da bei ihnen und so. Das ist, aber man kann auch davon ausgehen, das ist so eine Art Elitegruppe. Also das sind nicht irgendwie jemand, der da ist, sondern das sind dann wirklich sehr gut ausgebildete, ausgewählte Leute. Und da legen sie bis heute ebenfalls noch Wert drauf. Es wird dann unterschieden zwischen den Professi. Professi sind dann eben diejenigen, die diese Vollmitgliedschaft haben. Es gibt dann ja welche, die sind noch in der Ausbildung. Also die sind sogar dabei nach der zweijährigen Probezeit, aber sind eigentlich noch nicht geweiht. Die sind eigentlich noch nicht Vollmitglieder. Und das ist bis heute noch so. Bis heute sind deshalb die Jesuiten auch sehr stark anzutreffen im Bereich von Wissenschaft und Bildung. Die Jesuiten, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, könnte man aber im Internet schnell recherchieren, die haben zahlreiche Universitäten weltweit, die sie selbst unterhalten. Die Jesuiten haben auch wichtige Posten im Vatikan. Zum Beispiel der Leiter des päpstlichen Sternobservatoriums ist ein Jesuit. Die Leitung der Gregorianer, das ist die päpstliche Hochschule, ist von Jesuiten geleitet. Und einige andere Sachen ebenfalls. Allerdings wegen ihres großen Einflusses waren sie zwischenzeitlich in vielen Ländern Europas verboten worden. Und zwar, das war im 18. Jahrhundert. Da hatte man eben Angst, dass sie zu starken Einfluss gewinnen. Und da haben die Politik darauf gedrängt, man müsse sie verbieten. Und in vielen Ländern wurden sie dann verboten und wurden dann im 19. Jahrhundert wieder zugelassen. und haben dann aber sehr schnell wieder eine Renaissance erlebt, sehr stark wieder aufgebaut und haben heute durchaus und heute ein einflussreicher Orden. Einerseits dadurch, dass es ein größerer ist, ein älterer ist und auch dadurch, dass es eben sehr viel Intellektuelle sind, also Leute, die an wichtigen Positionen stehen. Ja, und auch in Deutschland gibt es zahlreiche Jesuiten, die dann als Professoren an Hochschulen sind, die im Journalismus arbeiten und so weiter. Also es sind jetzt nicht nur Leute, die im Kloster sind, sondern die dann auch ihrer Tätigkeit nachgehen, im Alltagsleben. Ja, diese Leute bilden dann den Kern der Organisation. Darüber hinaus gibt es dann natürlich diejenigen, die einfach so in der Ausbildung bleiben oder die dann weggehen oder so etwas. Das gibt. Und es gibt auch Leute, die sind dann Mitarbeiter, weil diese Volljesuiten, die können sich jetzt natürlich nicht mehr kümmern um Haushaltsführung oder so etwas im Kloster. Dafür sind dann so auch Brüder angestellt, Laienbrüder, die sind nicht Vollmitglieder der Jesuiten, aber sind bei ihnen, wohnen bei ihnen und die kochen, machen sauber und all solche Sachen. Und die meisten Klöster sind auch, Jesuiten sind stark darauf ausgerichtet, da muss es natürlich eine große Bibliothek geben, auch heute dabei. Dann gibt es dann so Räume, in denen sich dann die Leute treffen können zum Diskutieren und Absprechen. Und da bist du natürlich gleich in der Gruppe von, was weiß ich, 10, 20 Leuten, die auch, das sind auch alles Professoren, auch alles gut gebildet und so. Und das ist natürlich dann für die Leute anregend. Und da kann man dann manchmal koordinieren, wie man da gemeinsam vorgehen will. Also das ist dabei. Die Jesuiten wollen dann nicht nur gegen die Evangelischen kämpfen, und das wollen sie ja nicht, weil sie gegen die Evangelischen per se sind, sondern weil sie von der überzeugt sind, dass die katholische Kirche die eigentliche ist, und deshalb sind die Evangelischen aus ihrer Sicht Irrlehrer. Und deshalb wollen sie die Kirche reinigen gegen die Irrlehrer. Irrtum, nicht? Aber an sich mit guter Motivation, aber trotzdem eben Irrtum. Die Jesuiten sind also dafür bekannt, in der Gegenreformation an der Spitze der intellektuellen Auseinandersetzung zu stehen. Gleichzeitig sind sie im 16. und 17. Jahrhundert bekannt dafür, dass sie, wie ich gesagt habe, stark als Berater an den Fürstenhöfen sind und da auch als Erzieher sehr geschätzt sind. Auch das machen sie. Gratis Angebot, wir erziehen deine Kinder. Das ist natürlich auch klug gedacht, weil sie wussten eben, ja, wenn jetzt der jetzige Fürst evangelisch ist, ja, wenn dessen Thronfolger, wenn wir den erzählen, guten Kontakt haben, wenn der katholisch wird, dann wird das ganze Land katholisch. Und so haben sie auch einige Länder wieder rekatholisiert über diese Art und Weise. Im Ausland hingegen, außerhalb Europas, waren sie der Orden, der ganz wesentlich für Missionen beigetragen hat. Denn die Evangelischen haben ja im 16. und 17. Jahrhundert so gut wie gar keine Missionsarbeit betrieben, was einfach daran lag, die waren viel zu sehr auf sich konzentriert, zu überleben und sich durchzusetzen, zu etablieren, also etwas. Aber die Katholiken, insbesondere die Jesuiten, haben in dieser Zeit der Reformation Weltmissionen betrieben. Und da waren die Jesuiten stark daran beteiligt. Jetzt können wir uns natürlich fragen, wenn ein jesuitischer Mönch kommt und die Leute zur Bekehrung führt, sind die wirklich bekehrt oder sind die nicht bekehrt? Darauf möchte ich lieber jetzt nicht eingehen. Aber die haben schon Leute zum christlichen Glauben, sage ich mal so, gerufen. Und was wir sagen müssen, viele von diesen Leuten, die da zum Glauben gekommen sind, die haben sich das was kosten lassen. Zum Beispiel die größte Erweckung, wenn es denn eine richtige war, die es bisher in Japan gegeben hat, ist durch jesuitische Missionare gekommen. Und zwar im 17. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert waren Hunderttausende von Japanern, die sich dann zum christlichen Glauben bekehrt haben. Und das ist erst untergegangen, als einer der japanischen Herrscher das als sogenannte Bedrohung empfand und dann das ganze Land zum Buddha zurückführen wollte. Und deshalb grausame Christenverfolgung in Japan stattfand, wo eben Hunderttausende Christen umgebracht worden sind. Man hat sie zum Beispiel in Schlote von Vulkanen reingeworfen, lebendig und solche Sachen. Und dadurch hat man dem Christentum einen ganz starken Rückschlag gegeben. Das waren diejenigen, die sehr früh in China missioniert haben, auch im 16. und 17. Jahrhundert, und große Gemeinden dort entstanden sind. Das waren diejenigen, die zum Beispiel die Indianer in Südamerika missioniert haben und zum Teil mit Methoden, wo wir sagen müssen, das ist vorbildlich bis heute. Dass sie eben nicht nur unterdrückt haben, wie manche andere Katholiken das getan haben, sondern sie geschützt haben, ihnen Ausbildungsmöglichkeiten geboten haben und so weiter. Aber, und das ist jetzt natürlich immer mit katholischer Lehre verbunden. Ist klar. Wobei, wenn wir die Frage stellen, kann man auch in der katholischen Kirche gläubig werden, dann müssen wir natürlich sagen, ja. Das ist ja so. Deshalb würde ich auch nicht generell ausschließen, dass diese Leute, die da missioniert worden sind, nicht alle, aber darunter durchaus Leute waren, die wirklich zum Glauben gekommen sind. Denn wir müssen immer daran denken, dass sowohl Calvin als auch Luther als auch Zwingli sind ja als Katholiken zum Glauben gekommen. Da gab es ja gar keine evangelische Kirche. Und Huss war sein Leben lang Katholik. Und Wycliffe war sein Leben lang Katholik. Und war eindeutig, was wir sagen müssen, gläubig. von dem, was er vertreten hat. Also von daher, ich glaube schon, dass auch in dieser Missionsarbeit etwas Positives steckt. Trotz den Fehlern, die die Leute gemacht haben. Und natürlich sind wir nicht unbedingt die Freunde der Jesuiten, aber Mission, Weltmission war damals ausschließlich von den Katholiken betrieben worden, von den Evangelischen eben nicht. Das ist auch ein Aspekt dieser Gegenreformation. Und natürlich hat man diese Gegenreformation dann auch betrieben mit der sogenannten Inquisition. Nicht? Inquisition heißt ja, dass man die Irrlehrer, die Inquisition richtete sich ja erstmal gegen die Hexen, Zauberer und also etwas. Aber Inquisition richtete sich dann in den nächsten Jahren auch gegen die, naja, das ist jetzt zwar nicht Inquisition, aber komme ich gleich noch dazu. Ja, es hat auch mit damit zu tun, ja. Richtete sich auch gegen die Evangelischen. Also das heißt, da, wo sie dann im katholischen Gebiet Leute festgenommen worden sind, die evangelisch waren, hatte man ihnen auch den Prozess gemacht als Irrlehrer und hat es ihnen hingerichtet. Und das traf insbesondere ja ganz viele Hugenotten. Da haben wir etwa 10 Hugenottenkriege, die bis zu Ludwig XIV., der dann sagt, jetzt sind alle Evangelischen weg, alle umgebracht oder wieder rekatholisiert oder dann sind sie vertrieben worden. Also sind ja tausende Hugenotten nach Deutschland geflohen. Viele erkennt man noch am Namen, also deren Vorfahren. Es gibt ja auch hier nicht weit entfernt, in Bad Karlshafen gibt es ein Hugenottenmuseum, wo dann eben dokumentiert wird, diese Flucht der Hugenotten nach Deutschland. Die wurden hier aufgenommen als Glaubensflüchtlinge. Auch in der Schweiz wurden welche aufgenommen, von Calvin, aber das ging über mehrere Jahrzehnte. Und man hat das manchmal mit Gewalt direkt gemacht. Das waren also auch so politische Exzesse. Hier habe ich so ein Bild der Bartholomäusnacht, wie man sie nennt, eben von Katharina de' Medici. Das war ja so, dass sie eine Einigung, also vorgab, eine Einigung zwischen Protestanten und zwischen Katholiken durchzuführen. Und dann sollte ihre katholische Tochter eben einen adligen Protestanten heiraten. Da sollte diese Verbindung zukommen. Und als dann das ganze Hochzeitsfest war, dann hatte dann alle Hugenotten, höhere hugenottischen Führer, eingeladen nach Paris, um mitzufeiern. Und als die Feier vorbei war, in der Nacht hatte sie dann ihren Truppen befohlen, alle Evangelischen zu massakrieren. Und das ist die Bartholomäusnacht. Und das passiert hier gerade. Nur den König natürlich, das wollte man nicht, ist ja klar. Aber der konnte hinterher wenig machen, denn jetzt alle führenden Köpfe der Reformation waren tot. Dass danach das Vertrauen gegenüber den Katholiken nicht sehr groß war, ist uns auch verständlich, nicht? Und das hat Tausende von Todesopfern gefordert dabei. Und von Paris aus hatte man dann gleich versucht, in einem Abwasch auch alle anderen Köpfe der Reformation umzubringen in Frankreich. Das ist die Bartholomäusnacht, also mit politischen Verschwörungen so etwas zu machen, mit Gewalt das zu machen. Und hier kein offizieller Krieg, sondern eben, wir können sagen, fast terroristische Übergriffe auf die Bevölkerung. Das ist da ein Beispiel für. Das, was es auch gegeben hat, das ist dann der sogenannte Dreißigjährige Krieg. Dreißigjährige Krieg, hier habe ich mal das Ende des Dreißigjährigen Kriegs im Bild, nämlich das hier ist so der Friedensreiter von Münster, 1648. Der Dreißigjährige Krieg dauerte ja tatsächlich 30 Jahre lang und war dann eigentlich eine Fortführung kriegerischer Auseinandersetzungen, die es vorher um den Glauben schon gab, zum Beispiel in den Niederlanden. Also die Niederlanden haben ja in dieser Zeit ihre Unabhängigkeit errungen und die Niederlanden waren reformiert. Und sie gehörten damals zu Spanien und der spanische König hatte das natürlich nicht friedlich hingenommen. Dann gab es eben diese Freiheitskriege, also hier schon kriegerische Auseinandersetzungen um den Glauben, wo ganze Länder gegeneinander gezogen sind. Diese Freiheitskriege in den Niederlanden waren dann von 1566 bis 1609, ja, mehrere Jahre hinweg. Auch der Freiheitskampf der Schotten fiel in diese Zeit, also Auseinandersetzungen dabei. In Deutschland war ein Großteil der Bevölkerung evangelisch. Man rechnet damit, dass 1570 etwa 70% der Deutschen evangelisch gewesen waren. Sie hatten darüber hinaus aber auch besonderen Fortschritte gemacht in Frankreich. Man rechnete damit, dass etwa ein Drittel der Franzosen evangelisch gewesen waren, bevor die Gegenreformation einsetzte. Österreich, große Teile Österreichs, zum Beispiel gerade Vorarlberg, Teil der Steiermark, waren evangelisch gewesen, auch von Salzburg, der Salzburger Umgebung. Und die wurden dann unterdrückt oder eben vertrieben. Der Dreißigjährige Krieg, der nach mehreren Geplänkeln ausbricht, 1618, dauert dann, wie gesagt, bis 1648. Es gibt ein Auf und Ab dabei. Zuerst ist es so, dass sich die böhmischen Stände, also in Böhmen, heutigen, in der heutigen Tschechei, in Prag, erheben, wollen sich unabhängig machen, weil sie gehören damals zu Österreich. Und die Österreicher sind ja katholisch und sie wollen sich hier eben der evangelischen anschließen. Daraufhin kommt es dann zu einem Krieg, die evangelische Seite verliert, Böhmen wird dann rekatholisiert, ebenfalls Teile der Pfalz. Dann kommen die Protestanten, kommt der dänische König Christian IV., der sich dafür einsetzt und dann gegen die Katholiken zieht, wird aber von Wallenstein und Tilly geschlagen. Da hat ja der Schiller hat ja da so ein Drama auch drüber geschrieben, eben von Wallenstein. Der Kaiser Ferdinand fordert dann große Gebiete von den geschlagenen Protestanten zurück und lässt auch die Calvinisten, also die Reformierten, verfolgen. In dieser Zeit sieht es so aus, also wir sind jetzt etwa im Jahr 1630, da sieht es so aus, als ob die Protestanten endgültig verloren haben. Und hier kommt als Retter in der Not der schwedische König Gustav Adolf. Nach dem ist auch ein Werk in der evangelischen Kirche benannt, das Gustav-Adolf-Werk. Das kümmert sich insbesondere um Evangelische in der Diaspora, also da, wo sie im katholischen Gebiet ein paar Evangelische sind. Das ist im Namen erhalten. Der kam damals fast wie der Befreier vom Himmel. Denn wer rechnete schon mit dem schwedischen König? Schweden, das war doch nichts für die Leute. Also man, auch heute wird man so ein kleines Land, was hat das militärisch für eine Bedeutung? Aber dieser König war ein militärisches Genie. Innerhalb, also fast ganz Deutschland war von den Katholiken erobert worden und innerhalb von kürzester Zeit schlägt er die Katholiken zurück. Eben eigentlich geht das nur über 2 Jahre hinweg und dafür muss man sich alles zu Fuß, nicht? Das ist ja natürlich gar nicht so viel, nämlich 1631 und 1632. Und schließlich ist es so, nachdem er alle Katholiken geschlagen hat, stirbt er aber plötzlich, sodass dann wieder die Katholiken morgen Luft wittern und wieder die Evangelischen zurückschlagen. Und dann führt es schließlich dazu, dass die verbliebenen Evangelischen Unterstützung bekommen von dem französischen König, der eigentlich ja Katholik ist. Aber der Angst hat, wenn jetzt das ganze Deutschland geeint ist, katholisch, und dann ja der deutsche Kaiser, gleichzeitig König von Spanien und Habsburger Österreich, dass das eine viel zu starke Macht ist und dass dann Frankreich eingeklemmt ist dazwischen den Habsburgern, zwischen Spanien und zwischen Deutschland. Und deshalb will er jetzt die Evangelischen unterstützen, um dann den Unfrieden oder die Uneinheit Deutschlands, also er ist nicht für die Evangelischen an sich, aber er ist dafür, dass es politisch für ihn Vorteil ist, wenn da die einen nicht mit den anderen gut sich verstehen. Und also greift er jetzt ein. Und das führt dann schließlich dazu, dass die Kräfte in Deutschland so ausgeblutet sind, dass man eine Pattsituation hat und nachdem man 30 Jahre Krieg geführt hat, eigentlich zur Ausgangslage wieder zurückkommt. Und da gibt es ja die Friedensverhandlungen, die auch über Wochen hinweg dauern, in Osnabrück und in Münster. Kann man ja heute noch in Münster den Friedenssaal anschauen, wo der da stattgefunden hat, in denen dann die wesentlichen Vertreter der großen Kriegsparteien in der Stadt monatelang residieren und dann Boten schicken, weil die sprechen auch nicht direkt miteinander, schickt der eine Boten zum anderen, also das ist unser Vorschlag und bekommt noch der Land und das und als das alles ausgehandelt wird. Dann werden Reiter wie dieser Friedensreiter umhergeschickt und verkünden die Leute Friede. Und das war für die Leute damals kaum vorstellbar, was für eine Erleichterung das bedeutete. Stellen wir uns mal vor, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, stellt euch mal vor, die letzten 30 Jahre nur Krieg. Ja, manche würden sich in ihrem ganzen Leben nichts anderes als Krieg erinnern. Und dieser Krieg ist ja nicht fern an der Front. Das ist ja nicht so ein Krieg, dass irgendwo eine Front damit gekämpft, sondern es wird überall gekämpft. Deutschland ist ein Schlachtfeld in der ganzen Zeit. Denn da ziehen ja die Truppen umher. Und heute steht dann ein Trupp von Landsknechten vor deinem Bauernhof und sagt, bist du evangelisch, bist du katholisch? Sagst du, ich bin evangelisch. Aha, zack, alles abbrennen, geplündert. Dann sagst du, okay, jetzt bin ich katholisch, kommt morgen ein evangelischer Haufe, sagt, jetzt bist du evangelisch, nein, katholisch, alles wieder niederbrennen, was noch da ist, noch ein paar Leute umbringen und so. Und am Ende dieser Zeit ist Deutschland total verwüstet. Also das heißt, es gibt hier massenhaft Tote, es gibt totale Frustration auch. Wir können uns vorstellen, dass die Leute nach dieser Zeit viele von evangelisch und katholisch nichts mehr hören wollen, die Nase voll haben. Weil letztendlich, was bringt dir der richtige Glaube? Die Evangelischen massakrieren die anderen genauso wie die Katholiken, kein Unterschied. Und viele der Landsknechte am Ende dieser Zeit scheffeln nur noch in die eigene Tasche. Da geht es dann gar nicht mehr darum, ob du auf der einen oder anderen Seite bist. Ja, dann am Ende sieht man ja sogar noch, der katholische König kämpft dann für die Evangelischen, kämpft gegen die Katholiken. Ne? Also dann sagst du jetzt, ja, ich bin katholisch, dann sagt er, ich bin auch katholisch, aber trotzdem bringe ich dich um. Dann merkt man, die Leute haben natürlich nach diesem 30-jährigen Krieg die Nase total voll gehabt. Und der 30-jährige Krieg war in Deutschland eine der größten Katastrophen der Geschichte gewesen, die wir kaum nachvollziehen können. Man merkt das manchmal, wenn man zum Beispiel durch Städte läuft, selbst wie in Lemgo, dass viele der Häuser danach gebaut worden sind, weil das dann ganze Städte abgebrannt sind. Wenn einer genealogische Forschungen machen will, also seine eigene Familienvergangenheit erforschen will, wenn man überhaupt so weit kommt, bei den meisten Leuten ist dann 30-jährige Schluss. Weil ziemlich viele Kirchenbücher und all sowas wurde verbrannt, geplündert und so, ist nichts mehr von denen da. Also das war eine wirtschaftliche Katastrophe, das war eine von der Bevölkerung eine Katastrophe, politische Katastrophe. Und das danach eben hatten die Kirchen alle erstmal einen sehr schlechten Ruf. Und es war danach der breiten Bevölkerung, du warst zwar offiziell Katholik oder evangelisch, aber es kümmerte eigentlich keinen mehr. Du lebtest mehr, Hauptsache ich habe zu essen, Hauptsache mir geht's gut. Danach war die Frömmigkeit erst einmal gründlich ausgelöscht beim großen Teil der Bevölkerung. Und danach setzen dann ja verschiedene Gruppen wieder an, unter anderem ja der Pietismus. Denn wie wir sehen, der Pietismus beginnt ja in Frankfurt um 1660 herum. Das heißt, nicht ganz 20 Jahre nach der Beendigung des 30-jährigen Kriegs. Das ist dann wieder eine geistliche Erneuerung, die da stattfindet, in großem Ausmaßes, auf die wir jetzt hier in diesem Durchgang ja nicht mehr zu sprechen kommen werden. Aber dieser 30-jährige Krieg, große Katastrophe, und da merken wir, ein Mittel, mit dem man auch gegen die Evangelischen gekämpft hat, ist dann der Krieg, kriegerische Auseinandersetzung. Gut, dann noch ein paar Fragen oder so, oder ist es damit... Also sonst hätten wir jetzt hier so einen großen Durchgang mit der Reformationsgeschichte gemacht. Genau. So ist es. Nur, das hat man natürlich so nicht gesagt. Das ist ja heute genauso. Wenn heute irgendein Krieg geführt wird, dann sagt man nicht, wir wollen politischen Einfluss, sondern sagt man, wir wollen euch die Demokratie bringen oder wir wollen euch die Freiheit bringen oder wir wollen Unabhängigkeit bringen oder wir wollen Gerechtigkeit bringen oder so etwas. Das war damals genauso. Und natürlich haben die Politiker nicht gesagt, wir wollen mehr Einfluss, sondern wir gesagt, ja, wir müssen doch gegen diese bösen Ketzer kämpfen, die eben alle Leuten das Heil wegnehmen und so. Das heißt, man hat auf katholisch und evangelisch sehr hohen Wert gelegt. Aber faktisch spielte das eine untergeordnete Rolle, wobei tatsächlich in den ersten Jahren, Jahrzehnten des Krieges, tatsächlich die einen gehörten zu den Evangelischen und die anderen gehörten zu den Katholischen, aber im Laufe des Krieges spielte das eine immer untergeordnetere Rolle. Aber sicherlich so eine Mischung. Und diese Mischung kam ja auch zustande, weil die Landesherren über die Religion bestimmt haben. Deshalb war das ja automatisch miteinander vermischt, konnte man das schlecht voneinander trennen. Wir hätten jetzt nur die Kirchenführer, die hätten ja keinen Krieg führen können, die haben ja keine Armee gehabt. Aber weil der Landesherr gleichzeitig politischer Herrscher und gleichzeitig religiöser Herrscher gewesen war in Deutschland, da galt ja die Regel, cuius regio, eius religio, also wessen Land, dessen Religion, deshalb haben sie dann auch mit zu kriegerischen Mitteln gegriffen. Ja, genau. Hat seine Truppen hierher geschickt und die haben dann eben gegen die katholischen Fürsten in Deutschland gekämpft. Und diese Kämpfe gab es einmal, da gab es eine Hauptarmee, aber im Laufe der Jahre waren das immer mehr zersplittert in kleinere Teile. Und da hatte man dann mehr so einzelne Heerhaufen, die dann an verschiedenen Orten gekämpft haben, was dann eben noch mehr zu dieser Unberechenbarkeit führte. Also ich glaube, generell sollte man besser darauf verzichten als Kirche. Und zwar, weil man dann zu schnell auch die politischen Fehler mitmacht und die man erstmal hinterher erkennt. Und wenn wir auftreten als so sagt Gott, dann hat das ja häufig wenig Auswirkungen auf die direkten politischen Forderungen. Also meinetwegen, wenn wir jetzt als Leiter einer Gemeinde auftreten und sagen, es ist richtig, dass die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Ja, dann ist die Frage, womit kann ich das denn biblisch begründen? Und wenn wir hinterher merken, das war falsch gewesen, weil plötzlich, was weiß ich, die Arbeitslosigkeit viel größer wird oder Leute nicht mehr überleben können, dann machen wir uns gleichzeitig mit dem Evangelium unglaubwürdig. Weil die Leute werfen das ja natürlich in einen Topf. Denn wenn ich als Pastor auftrete, dann gehen sie davon aus, das eine ist die Wahrheit im Glauben und das andere ist dann ja auch wahr. Also das heißt, um das auseinanderhalten zu können, würde ich eher sagen, Kirche, Gemeinde sollte sich nicht politisch einmischen. Aber, und das ist die andere Seite, ich glaube, Christen sollten es schon tun. Und somit auch einzelne Mitglieder der Gemeinde. Nur sie müssten dann deutlich machen, wir sprechen jetzt nicht als Gemeindeleiter, sondern wir sprechen als Christen, die mitgestalten, wie die Welt, in der wir leben, aussehen sollte. Und da gibt es dann meinetwegen konkrete Forderungen, für die wir uns einsetzen können. Aber nicht als Gemeinde, sondern eben als einzelne Christen. Beispielsweise, wenn wir wissen, es ist in der Diskussion, ob die Ehe abgeschafft wird. Das wird vielleicht irgendwann mal kommen. Dann, klar, ist unser Interesse doch, nein, die Ehe soll beibehalten werden als schützenswert vor dem Staat. Oder wenn irgendwann vielleicht mal kommen wird, Freikirchen werden verboten, weil sie die Gesellschaft stören. Natürlich ist das nicht unser Interesse, sondern dann sollten wir uns dafür einsetzen, dass das erhalten bleibt, Religionsfreiheit. Aber auch andere Dinge, was weiß ich, was typisch der ist, Abtreibung. Klar, da sollte man sich einsetzen. Oder wenn es darum geht, Ausländerfeindschaft dagegen, also gegen Ausländer. Klar sind wir auch als Christen gegen Ausländerfeindschaft. Also das heißt, Christen, glaube ich, sollten sich schon engagieren, aber durchaus die Gemeinde sollte vom Staat getrennt sein. Diese Probleme, merken wir zum Teil, hat dann die evangelische katholische Kirche, die viel näher beim Staat ist und dann auch häufig mit den Irrtümern, die der Staat macht, stärker verbunden war. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, wo dann ja manche dieser deutschen Christen in der evangelischen Kirche ganz enge Verbindung gehabt haben mit dem Nationalsozialismus. Und da sollten wir eher sagen, Finger davon, das nicht. Aber eben auch nicht unpolitisch, besonders in einem Staat, der ja von uns auch Verantwortung fordert. Und wenn ich nichts tue, dann bin ich auch mitverantwortlich für die Folgen des Nichtstuns. Das ist ja über jedem Bereich des Lebens so. Und wenn ich die Möglichkeit habe, im Staat etwas zu tun als Staatsbürger, wie ihr unsere Demokratie uns das einräumt, der sogar fordert, und es nicht tue, dann habe ich Verantwortung dort nicht eingenommen. Nur, ich sollte eben deutlich machen, nicht jede Entscheidung, für die ich stehe, heißt, das muss jeder Christ so tun, sondern das ist meine Verantwortung, soweit ich sie überblicken kann. Weil eben in der Bibel wird nicht für jede politische Entscheidung ein Rezept gegeben, sondern es gibt allgemeine Grundlinien, die dort erwähnt werden. An denen können wir uns natürlich orientieren. Genau, so würde ich das empfehlen, damit wir auch für die Öffentlichkeit deutlich auseinanderhalten, hier ist Verkündigung des Evangeliums, das ist Gemeinde, und da ist politisches Engagement, das ist auch wichtig, aber man kann es nicht miteinander vermischen. Also wenn wir es vermischen, führt auch schnell dazu, meinetwegen, jetzt setze ich mich ein für eine Forderung der CDU. Und dann predige ich gleichzeitig und dann sagen die Leute, hey, ich bin aber SPD, also kann ich ja nicht Christ werden, kann ich bei dir nicht hinkommen. Dann deutlich machen, das eine ist Engagement für den Staat und das andere ist Gemeinde. Die einzelnen Christen, die sollten sich engagieren. Das ist unsere Verantwortung für den Staat, in dem wir leben. Wenn wir das Beste für den Staat wollen, ja, dann müssen wir uns auch dafür einsetzen, für das Wohl des Staates. In dem Rahmen, den wir haben, in den Möglichkeiten, die wir haben. Nicht jeder muss Politiker werden. Aber ich glaube, wir haben Mitverantwortung, wenn wir die Möglichkeit haben, etwas gegen Abtreibung zu unternehmen, durch politische Aktionen, und es nicht tun, dann habe ich den Eindruck, sind wir mitverantwortlich dafür, dass abgetrieben wird. Denn in der Bibel finden wir deutlich, wer etwas Gutes weiß zu tun und tut es nicht, dem ist es eine Sünde. Also das heißt, wir durchaus auch Verantwortung durch Schweigen haben wir. Und gerade ein Staat, wie wir ihn jetzt haben, der gibt uns ja Möglichkeit, etwas zu tun. Und ich denke, deshalb sollten wir das durchaus wahrnehmen, aber deutlich trennen von christlichem Engagement. Das muss und das ist ja insofern auch nicht total unmöglich. Das tun ja Leute im Alltag auch. Meinetwegen in einer Partei sind Leute, die sind zusammen, aber im Fußball sind sie ganz unterschiedlicher Meinung. Der eine ist Fan von der Gruppe und der andere von dieser Verein. Und die bringen das ja auch durchaus auseinander zusammen. Da sagt einer ja nicht, weil ich Fan von dieser Gruppe bin, da kann ich nur CDU wählen oder SPD wählen. Nein, das spielt da keine Rolle, kann man auseinanderhalten. Und so müssten wir das auch. Also wir sollten jetzt nicht auftreten in der Politik und sagen, die freien evangelischen Gemeinden sagen, du musst CDU wählen oder SPD oder Grüne oder sonst was. sondern da sollten wir bei einzelnen Entscheidungen, die sollten wir ethisch begründen als Christen, und dann sagen, als Bürger dieses Staates und Christ trete ich auf und sage so und so. Das ja. Ich würde sagen, die Gemeinde kann Stellung beziehen in konkreten Forderungen, sofern sie in der Bibel eine Grundlage finden. Also wie bei Abtreibung. Aber Politik ist natürlich mehr. Und manche Sachen in der Politik sind Ermessensfrage, wo wir sagen müssen, das steht eben nicht deutlich in der Bibel. Und da kann ein Christ sich ja durchaus einsetzen. Aber er sollte das nicht tun als Gemeindeglied, sondern als Christ und Bürger. Also meinetwegen, jetzt könnte ich ja darüber sagen, ich finde es ungerecht, dass die Arbeitslosen so wenig Geld bekommen. Und das, wenn ich das jetzt wirklich als Anliegen habe und denke, ich will den Arbeitslosen helfen oder ich will den alleinerziehenden Müttern helfen, dass die mehr Geld bekommen, kann ich das ja tun als Christ. Aber das sollte ich deutlich trennen. Das ist jetzt mein Engagement privat, weil ich das eine wichtige Sache finde und den Staat mit beeinflussen will. Das hat aber nicht direkt mit Gemeinde zu tun. Aber das stimmt bei den Dingen, die ganz deutlich in der Bibel genannt sind. Da kann die Gemeinde auch etwas zur Stellung nehmen. Ich würde aber sagen, sie sollte es dann auch unabhängig von einer Partei tun, sondern einfach sagen, in der Sache stehen wir so und so. Aber nicht jetzt sagen, diese Partei oder jene Partei. Hingegen aber ein Christ kann natürlich auch sich in einer Partei engagieren, darf aber nicht vergessen, dieses Engagement in der Partei ist nicht das Erste, was unser Auftrag ist. Es sei denn, man macht es beruflich. Und auch in der Partei kann man nie christliche Gemeinde bauen. Also das muss man deutlich auseinanderhalten. Eine Partei hat auch immer mit Kompromissen zu tun, hat auch immer mit Machtverhältnissen zu tun und so ist nie nur reines Evangelium. Und die Gefahr besteht dann, meine ich, wenn man zu vorschnell das miteinander versucht zu verbinden. Also ich denke, es ist gut, wenn Christen Politik machen, können wir uns ja nur wünschen, aber das ist dann nicht unbedingt Gemeinde. Und es sind auch nicht dieselben Prinzipien, die da gelten wie in der Gemeinde. Ja. Ja. Ja, ich kenne ein paar Christen, die sich da engagiert haben und manche haben dann frustriert das Handtuch geworfen nach ein paar Jahren und gesagt, so schlimm und das ist ja so viel Klüngel und so viel Korruption und sowas. Nicht? Und das ist in allen Parteien. Nicht? Kennst du den und komm, wir machen mal eine Sache und schalten den aus und dann mal in der Öffentlichkeit eine schlechte Kampagne über den, dass ein Konkurrent weniger ist und so. Also in der Politik läuft vieles mit nicht so ganz guten Methoden. Nicht? Also da muss man sich als Christ im Klaren sein, wenn man sich da engagiert und auch sehen, wie weit bin ich bereit zu gehen, was mache ich in keinem Fall. Und das heißt dann auch immer, wo ist dann die Grenze meiner Karriere?
Wie war das mit dem Papst, der sich da eingekauft hätte?
Genau, ja, ja. Damals war das in der Kirche auch noch möglich, hoffentlich heute nicht mehr. Ja, ich werde hier einmal abschließen. Ich wollte euch eigentlich auch noch ein paar meiner Bücher anbieten, ich glaube aber, die kennt ihr schon fast alle hier, nicht? Oder? Also hier habe ich ja noch etwas über das Gender Mainstreaming. Das ist ja diese Geschlechterpolitik, wie sie momentan in der EU und auch in der Bundesrepublik vertreten wird. Da schreibe ich etwas drüber, was ist da der Hintergrund, wie ist das entstanden, was bedeutet das. Dieses hier habe ich, glaube ich, auch schon mal vorgestellt über alternative Heilmethoden chinesische Medizin, über die charismatische Bewegung, Band 1 und 2, das war ja auch Thema der letzten Abendbibelschule im letzten Frühjahr, einmal Geschichte und einmal die Lehre der charismatischen Bewegung. Hiervon wird es bald einen zweiten Band geben, das ist allerdings noch der erste, über moderne Medizin und Ethik. Ich hatte ja auch noch etwas veröffentlicht in dem Ende des letzten Jahres über den Atheismus, habe leider nur keins mehr im Büro gehabt, aber auch das kann ich euch durchaus empfehlen, falls ihr da mal mit Leuten zu tun habt, die diese Argumente benutzen oder falls ihr euch selbst darüber mal informieren wollt. Also wer hier an diesen Büchern da noch Interesse hat oder die nicht kennt, kann dann gerne noch gleich reinschauen. Ja, das würde ich euch ja eigentlich geplant, euch das mitzubringen, aber ich habe es jetzt erst dem Verlag geschickt. Das heißt, jetzt wird das erst redigiert und dann dauert das ein paar Wochen, bis das gedruckt wird, also das dauert noch ein bisschen. Tja, jetzt hoffe ich ja, dass das dann soweit sein wird, wenn die Konferenz der Bibelschule ist. Aber so hundertprozentig sicher steht das auch nicht, weil so Verlage planen immer langfristiger. Nicht? Und ich wollte ja schon vor anderthalb Monaten fertig sein mit dem Buch. Dann hat es anderthalb Monate länger gedauert. Einfach, ja, aber das ist manchmal bei Bücherschreiben so. Aber ich muss sagen, es gefällt mir. Also von daher, ja, genau, zumindest im Moment. Vielleicht in der Zeit, dann denke ich noch, hier hätte ich noch was schreiben oder da. Aber im Moment gefällt es mir, so wie es geworden ist. Und falls ihr das dann seht oder mal hier wieder vorbeikommt, kann ich euch empfehlen, falls ihr noch mehr von Calvin jetzt in diesem 500-jährigen Jubiläumsjahr lesen wollt, dann Ich gehe dann schwerpunktmäßig ein, so die Hälfte des Buches ist Leben entfaltet und die Hälfte des Buches dann Theologie. Und bei der Theologie geht es mir jetzt in erster Linie nicht darum zu sagen, wie böse war Calvin, sondern einfach mal darzulegen, wo waren seine Schwerpunkte, und die waren eben nicht in erster Linie bei der Prädestinationslehre, sondern zum Beispiel seine Lehre über die Bibel oder über die Kirche, also über die Gemeinde, nicht? Und so. Das war eben hat eine viel wichtige Rolle gespielt. Aber gerade in dieser Konfrontation, da beißt man sich manchmal an Stellen fest, die eigentlich in Calvins Leben selbst keine so große Rolle gespielt haben, sondern mehr unter manchen der späteren Calvinisten. Aber das habe ich leider noch nicht mit dabei. Ja, genau. Genau, richtig. Und da, denke ich, gibt es einiges Herausforderndes auch so und was uns ermutigen kann. Gut, dann werde ich an dieser Stelle noch beten und euch in den Abend entlassen. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Jahrhundert der Reformation, für all die Menschen, die du dort gebraucht hast. Wir danken dir, dass sie in all dem Widerstand, in der Angst, in der Ungewissheit treu bei dir blieben und dass wir heute auf ihn aufbauen können. Wir möchten dich bitten, dass du uns immer wieder ihr Zeugnis in Erinnerung rufst, gerade die, die positiv sich nach dir ausgerichtet haben, und dass du uns Mut gibst, in unserer Zeit an der Gemeinde zu arbeiten, in der Welt zu leben und auf dich hinzuweisen, sodass auch heute Gemeinde bei dir bleibt und nicht verfälscht wird oder traditionalisiert. Wir möchten dich auch bitten, dass gerade diejenigen, die damals daneben lagen und das häufig mit guter Motivation, dass du uns auch davor warnst und dass du uns zeigst, wo wir in Gefahr stehen könnten, Ähnliches zu tun. Begleite du uns in unseren Alltag und zeige du uns immer wieder unsere Aufgaben, die du uns gibst.